Filmzeitreise.
Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
Ich bin der Franz. Herzlich willkommen zur letzten regulären Folge in diesem Jahr. Es kommt ja noch das Special.
Ja, und, genau.
Ja, wir hatten wieder einen spannenden Monat. Das ist jetzt so der erste Monat. 2004 war ja sonst immer im Dezember, war immer, die letzten Jahre immer Herr der Ringe.
Jetzt,
oder irgendwie irgendwas Großes. Das ist jetzt so ein Dezember, der so ein bisschen so ausplätschert eher. Ne? Nicht mit so einem Kracher.
Ja, ausplätschern ist sogar noch, glaube ich, relativ positiv ausgedrückt. Das war wieder so einer, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten, überhaupt uns auf irgendwas zu einigen, worauf wir Bock hatten.
Ja, es gab schon gute Filme, oder gibt schon gute Filme, aber es gab nicht so den eindeutigen Hauptfilm, wo von vornherein klar war, okay, über den müssen wir länger sprechen. Aber in der Breite auf jeden Fall auch einiges dabei.
Ja, ja, das stimmt. Es hätte zum Beispiel auch noch gegeben Bridget Jones 2. Aber das,
stimmt,
fand,
ja.
Hatte, ne, ja, das war so ein bisschen, da haben
wir
ja
schon
den
genug
ersten
Rom-Coms
besprochen. Wir machen genug Rom-Coms, genau. Und aber auch hier vielleicht bemerkenswert, dass jetzt demnächst, davon gibt es einen dritten bald, ne?
Nee, es gibt auch schon einen dritten,
Trailer
gibt's auch sowieso
einen
Vierter kommt, glaube ich.
Ein Vierter, genau, also jetzt, der jetzt spielt, 20 Jahre später.
Ja.
Ne, also ja, alle sind, da scheinen alle aufzuspringen auf den Zug. Das 20 Jahre später nochmal Sachen neu auflegen. Da sprechen wir vielleicht irgendwie an anderer Stelle nochmal drüber. Dann gab es Spongebob Schwammkopf, der Film.
Ja, das tut mir jetzt leid für alle riesen Spongebob-Fans. Ich weiß, da gibt es viele von. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich war jetzt nie so ein riesen Spongebob-Fan. Ich habe auch nicht so viel von gesehen. Aber irgendwie war das damals so ein bisschen so ein Phänomen, so ein bisschen.
Das war so ein bisschen trendy, ne?
So, ja, auch so ein bisschen so ironisch konnte man das so gucken, aber für mich war das jetzt nie eine Qualität, die zum Beispiel ganz früher die Simpsons mal hatten oder sowas,
ja.
Ne? Oder South Park.
Ja, aber
auch
da, auch
gleich zu, aber
wenn du gewohnt bist, Sachen irgendwie in 20 Minuten, 30 Minuten Häppchen zu verspeisen, da kann das noch so gut sein. Der Übergang ist schwer, das zu einem Feature zu machen. Auch bei den Simpsons war das so.
Ja, den Film fand ich auch echt gut
grade,
zum Beispiel. Genau.
Gerade SpongeBob Schwammkopf ist ja so trippy auch. Also das 90 Minuten am Stück, das, ne, brät einem, glaube ich, die Birne weich. Also deswegen hatte ich jetzt nicht so Interesse daran, das zu gucken.
Nee, ich habe den damals halt auch geguckt. Ich fand den auch nicht gut. Ich weiß, es gibt einen super Auftritt von David Hasselhoff, meine ich, dem besten Schauspieler der Welt.
Wie wir alle
und ja, aber wie gesagt, sind wir, glaube ich, beide keine Fans von. Deshalb tut uns leid für alle, die jetzt vielleicht drauf gehofft haben, aber reden wir nicht drüber. Ebenfalls reden wir nicht über Ocean's 12. Oder?
Ja,
nee. Genau. Ich dachte, ich habe schon wieder vergessen, was du geguckt hast. Nee, Ocean's 12. Ja, Ocean's 11 mochten wir beide eigentlich ganz gerne. So.
Ja.
Den zweiten Teil finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich weiß aber auch, dass der viele Fans hat.
Ja, ja.
Der hat für mich halt so eine Meta-Szene, die ich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Und ich mochte dann den dritten wieder ein bisschen mehr, aber eigentlich reicht der erste. Also wenn ihr einen gucken wollt, guckt den ersten auf jeden Fall. So viel kann man sagen.
Genau, was wir auch nicht geguckt haben, was eigentlich vielleicht mein Job gewesen wäre, ist der Oliver Stone-Film Alexander. Den habe ich natürlich damals gefressen. Den habe ich natürlich damals gefressen, weil Troja, falls ihr euch erinnert, das war eine sehr schöne Besprechung, die wir da hatten. Troja haben wir sehr gefeiert und überhaupt so Verfilmung von griechischen Heldensagen und so, da bin ich ja dabei. Und dann noch Oliver Stone und dann ist Colin Farrell.
Karen Farrell,
Angelina Jolie ist dabei und so.
Val Kilmer, Jared Leto. Ja, ja,
ja, ich weiß aber, dass der mich irgendwie damals ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat und der ist ultra lang. Der ist ultra lang und deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
Ich weiß dass
nicht,
es damals
ob das so eine gute Entscheidung war, ob ich nicht den hätte lieber gucken.
Ja, das werden wir noch herausfinden. Ich weiß, dass bei Alexander damals auch eine Verfilmung mit Leonardo DiCaprio geplant war.
Ach, das habe ich, meine ich, auch gehört. Ich glaube,
aber nicht stattgefunden.
Sollte der nicht die Hauptrolle in diesem Film spielen? Stand er da nicht zur Debatte?
Ich meine, es gab mal die Geschichte, dass es gibt ja immer diese Zwillingsfilme, die manchmal so im gleichen Jahr irgendwie quasi dass die gleiche Story rauskommt. Und das war da wohl auch der Fall, dass das geplant war, aber das Ding mit Leonardo DiCaprio ist nie umgesetzt worden. Aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Ich weiß nur, dass es damals so im Gespräch war. Huch, es kommen 2 Alexander-Filme in 2 Jahren raus oder so.
Oh, da hätte der jetzt aber total abgestunken, ne? Weil Leonardo DiCaprio ist natürlich.
Ja, man weiß
natürlich
nicht, ne?
Eine Bank, ne?
Ja, Colin Farrell aber auch, ne? Finde ich. Also.
Ja, ja, aber da hat irgendwie ganz vieles nicht gestimmt. Nun ja, also Sachen, die hinten übergefallen sind.
Ich überlege, hat man noch irgendwas. Ja, gibt sicherlich noch den einen oder anderen Film. Aber worüber reden wir denn dann diese Woche, diesen Monat? Was hast du denn als erstes geguckt?
Ich fange an mit Anatomie einer Entführung. Davon haben die wenigsten gehört, aber der schien mir irgendwie nach reiflicher Überlegung und hin und her gucken, das, was mich so vielleicht am meisten interessiert. Das ist, wie der Titel schon sagt, ein, ja, so ein Thriller, Drama, auch ein bisschen kammerspielartig, über die Entführung eines sehr reichen Geschäftsmannes und was das dann mit der Familie anstellt. Und wir kriegen aber auch seine Seite gezeigt, was mit ihm passiert während der Zeit, die er in Gefangenschaft ist. Genau, und die Hauptrollen hier spielen Robert Redford und Helen Mirren ist seine Frau. Robert Redford ist der Geschäftsmann, der entführt wird. Und Willem Dafoe ist der Entführer. Und da denkst du dir, ja, das muss ja, das kann ja nur gut sein eigentlich, ne? Regie geführt hat Pieter Jan Brugge. Der ist eigentlich Filmproduzent gewesen. Ich glaube, das war sein Regiedebüt. Also der hat ein paar Sachen gemacht. Der war zum Beispiel Produzent bei 127 Stunden, der ja sehr, sehr cool war. Oder dem Miami Vice-Film.
Von Michael Mann.
Michael Mann? Miami Vice? Ach, echt?
Der ja, hat doch, der hat genau. Doch mal so ein modernes Ding da rausgemacht. Ich glaube, das ist der einzige Miami Vice-Film mit auch Colin Farrell und
Genau. Jamie Foxx. Ja. Genau, und für Insider mit Russell Crowe und Al Pacino hat er sogar für die Produktion hat er einen Oscar bekommen sogar. So. Bosch macht er neuerdings. Das ist eine richtig gute Prime-Krimiserie. Richtig gut. Genau, so. Dieser Film allerdings, also, was ganz spannend ist, der beginnt damit, dass man so dass die Alltäglichkeiten mit Willem Dafoe mitkriegt. Also, der steht morgens auf und putzt sich die Zähne und zieht sich sein Hemd an und so weiter und so fort. Und dann dachte ich schon, warte mal, erinnere ich mich falsch? Ich dachte, weil normalerweise bist du bei dem, der entführt wird. Und dann stellt sich so raus in der Exposition, dass er dann, der fährt mit dem Auto in ein Parkhaus. In diesem Parkhaus steigt er oben in ein anderes Auto und klebt sich ein Schnurrbart an. Dann stellt er das Auto wieder woanders in dem Parkhaus ab und fährt mit einem Bus wieder zu einem anderen Parkhaus. Also dann merkst du, Moment mal, irgendwas ist hier shady. Aber ich fand, das war dann erstmal direkt so, ah ja, cool, coole Idee, dass man dem folgt und seiner täglichen Routine. Und währenddessen stellt sich dann raus, dass der offensichtlich was Kriminelles macht. Genau. Und danach ist man bei Robert Redford in einem ganz, ganz, ganz großen, schicken Haus. Die haben Schweinegeld und einen Pool. Und Helen Mirren sieht auch so richtig clean aus und so richtig elegant und intellektuell und so. Also entsteht auch so ein bisschen so ein Kontrast. Und dann weißt du, ah ja, okay, Moment, das ist der Reiche. Der wird gleich entführt. Ist auch so, die Entführung, während Robert Redford dann in Gefangenschaft ist, entspinnen sich ganz lange Unterhaltungen auch mit Willem Dafoe, seinem Entführer sozusagen.
Achso.
Genau, und gegengeschnitten sieht man, wie bei der Familie zu Hause die erwachsenen Kinder dann eintrudeln mit kleinem Kind teilweise dabei und da ist ein FBI-Agent, der der sagt denen, was zu tun ist und die Anrufe, die Lösegeldforderungen und so weiter und wie damit jetzt vorzugehen ist. Und der ist bei denen quasi ununterbrochen zu Hause, ist jetzt Teil von deren Leben. Ja, und eigentlich ist das eine super Sache, eine super Idee und auch eine Prämisse, mit der man wirklich wenig falsch machen kann. Das beruht sogar auf einer echten Entführung. Ich glaube, 87 ist ein holländischer Geschäftsmann, Gesellschafter, ganz reicher Typ, auch entführt worden. Und sein Schicksal war ein ähnliches wie hier das von Robert Redford am Ende. Mhm. Nichtsdestotrotz macht der Film halt so viel falsch für mein Empfinden. Also das Spannendste an der Geschichte ist wirklich die ersten 15 Minuten so ungefähr. Und danach wird das immer langsamer. Da passiert immer weniger, obwohl sich natürlich alles zuspitzt und irgendwann muss mal das Geld abgeliefert werden und lebt er überhaupt noch und so weiter. Bringt Willem Dafoe ihn um, der jagt ihn, die gehen die ganze Zeit wie spazieren durch den Wald. Also Willem Dafoe sagt, wir müssen zu so einer Hütte und er muss jetzt laufen. Und dann laufen die, der hat Handfesseln an, aber kommt trotzdem mit dem ins Gespräch und so. Und das ist dann dieses Kammerspielartige irgendwie, wir sind immer nur bei diesen Zweien. Das Spiel ist natürlich, die können natürlich alles, aber ich glaube, das Drehbuch von dem Film oder irgendwas daran, die Inszenierung ist so schiefgelaufen, dass das ganz schlimm vor sich hin plätschert und so richtig, also ich war richtig sauer hinterher, weil ich hätte lieber den eine Stunde längeren Alexander geguckt, der irgendwie zumindest irgendwie aufregend war in irgendeiner Form, statt diese Nicht-Geschichte. Also das ist schwer zu sagen, also die spannenden Sachen, die passieren bei so einer Entführung, wie zum Beispiel der Anruf, ne? Wo die dann telefonieren, was man so spannend inszenieren kann, den sehen wir nicht. Wir sehen nur, wie danach der FBI-Agent mit der Familie darüber spricht, was der gesagt hat und was man jetzt macht. Und das nimmt so komplett den Drive raus, das ist ganz furchtbar. Und das ist bei allen Sachen so. Alles, was irgendwie ansatzweise aufregend ist, was passiert, dass man auch rausfindet, dass er beispielsweise eine Affäre hatte und dass seine Frau das wusste und so. Und dass sie so ein bisschen versuchen, auch rauszufinden, wer denn jetzt dafür verantwortlich ist für die Entführung. Das ist alles, das passiert alles offensichtlich off-camera und wir sind immer nur dabei, wie sich Leute in dem schicken Wohnzimmer darüber unterhalten. Das hat null Dynamik und null Drive, gar nichts. Alle gucken immer nur und gucken und hören zu und dann denkst du, hä, Moment, warum reden die denn jetzt? Habe ich jetzt was verpasst? Fehlt mir jetzt ein bisschen Information? Und dann stellt sich heraus, dass das so ein bisschen so ein Stylistic Device von diesem Film war, dass es absichtlich so gemacht wurde. Also der ist nicht so verrissen worden, wie ich das jetzt mache, was mich sehr wundert. Aber ich meine, man muss immer den Respekt natürlich vor diesen großen Herren, vor diesen großen, großen Schauspielern haben. Die sind wirklich stark. Robert Redford ist auch
super. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. Weil die so Entführungsfilm ist ja auch immer so die Beziehung zwischen der Geisel und dem Entführer. Also, und wenn du da jetzt sagst, du hast Robert Redford und Willem Dafoe, das ist ja eigentlich, also die können sich doch wahrscheinlich die Bälle dazu spielen.
Genau, du würdest denken, ja, dann lass die 90 Minuten, wenn die 92 Minuten durch den Wald laufen und da ist eine Waffe dabei oder eine irgendwie bedrohliche Situation, dann ist das an sich schon spannend, weil das einfach geile Typen sind, ne? Aber die sind ganz, also es ist ganz schlecht, die Dialoge. Da kommen auch gar nicht, also das Robert Redford wirkt nie, als ob der auch nur ein bisschen in Schweiß ausbricht. Also der ist nie irgendwie, hat nie irgendwie Angst. Oder so, der zwinkert, du siehst den niemals irgendwie mit der Wimper zucken, wenn der dann sich hinsetzt mit seinem Entführer. Zu jedem Zeitpunkt ist eine Waffe auf ihn gerichtet und der wirkt halt gar nicht so. Und die Gespräche, die führen, haben auch wirklich überhaupt keine Relevanz. Also das ist jetzt nicht so, dass sich dann auf einmal herausstellt, Robert Redford als Geschäftsmann hat den anderen irgendwann mal, weiß ich nicht, gekündigt oder gefeuert oder ist in Wirklichkeit steckt er sich Geld in die eigene Tasche oder so. Ne? Der ist ein super Typ die ganze Zeit. Da gibt es keinen Reveal, wo es irgendwie heißt, oh krass, ach deswegen hat er das gemacht. Deswegen ist er jetzt entführt worden und vielleicht auch ein bisschen, ne, jeder hat Geheimnisse und so, gar nicht. Mhm. Also es ist absolut langweilig, worüber die sich unterhalten. Ne? Und auch von Willem Dafoe erfährt man quasi gar nichts, alles bleibt irgendwie blass. Und das hat mich schon sehr stark enttäuscht, muss ich sagen. Und dass halt nichts im On so richtig passiert. Außerdem sind die Zeiten, das schnallt man erst hinterher, das ist auch natürlich absichtlich so, die Zeiten stimmen nicht ganz. Also bei der Familie sind wir über Wochen oder Tage, mindestens Wochen wahrscheinlich. Und mit Willem Dafoe und Robert Redford sind wir nur einen Tag unterwegs, das merken wir aber nicht. Ne? Irgendwann merkt man das, dann denkt man, ach was, wieso, die sind da immer noch spazieren. Und ich dachte jetzt, also die Familie plant schon, wie die das Geld übergeben. Warum sind die da noch nirgendwo. Ne, wer hat jetzt mit wem telefoniert und so. Das ist interessant, ja, aber ich finde den leider total fehlinszeniert. Also Da muss ich sagen, da spreche ich absolut keine Empfehlung aus. Und das ist selten der Fall, aber es ist auch so, dass ich mir denke, also ehrlich, 4 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt und 90 Minuten geopfert und das waren zu viel. Beides, von beidem zu viel. Also das hat sich wirklich gar nicht gelohnt, den zu gucken. Das, vielleicht ist das auch, weil ich solche Entführungsfilme oder Thriller oder so sehr, sehr gerne mag eigentlich. Und ich weiß, da gibt's so viele gute von. Und eigentlich reißt mich das schon immer sehr mit alles. Ich habe auch Bücher gelesen über irgendwelche echten Entführungen. Ich lese mir dann diese Wikipedia-Artikel durch von dem, dem All the Money in the World. Wie hieß der denn nochmal? Dem, die das Ohr abgeschnitten haben. Ach, das war so ein ganz reicher Erbe. So ein 17-Jähriger in den 70er Jahren ist der entführt worden. Das ist alles so, also auch dieses Verhältnis, was zwischen dem Entführer und der Geisel entsteht und so, das ist immer, ich finde das immer total spannend. Ich lese sowas immer alles total gerne nach, so abgründig das auch ist. Aber diese Abgründe und auch diese Spannung, das fehlt mir hier einfach total. Und das ist, also weiß ich nicht, warum die da unterschrieben haben, das mitzumachen, ehrlich gesagt. Ja. Ich hatte das Pech oder vielleicht das Glück, keine Ahnung, dass den auf Deutsch gucken zu müssen, weil den gab es nicht anders.
Okay.
Und da kam ich in den Genuss von der Synchronisation von Robert Redford. Das weißt du bestimmt, wer den synchronisiert. Das sind Vater und Sohn, die haben genau die gleiche Stimme und der Vater ist gestorben irgendwann. Ich glaube, das ist der berühmteste Synchronsprecher ever. Und der Sohn hat das dann übernommen und der klingt genauso. Ganz genauso. Der hat auch ganz viele Dokumentarfilme und
Dokus. Ja, das ist der, glaube ich, der spricht auch Captain Picard in den Filmen auf jeden Fall. Und der hat auch Planet Erde. Nicht die erste Staffel, aber auf jeden Fall so BBC. Die Planet Erde ist die Stimme von Tom Selleck, die erste Staffel, aber ich weiß nicht. Frozen Planet oder so könnte sein, auf jeden Fall.
Ja,
ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Er kennt die sofort, genau. Die Stimme, die ist super berühmt und auch richtig.
Ja, so eine sehr beruhigende.
Ja, genau, so eine richtige Märchen-Onkel-Erzähler-Stimme. Ja. Das ist immer toll bei Robert Redford. Ich finde den auch sowieso klasse.
Auch, ja, voll.
Muss auch mal sagen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber der war sowas von attraktiv in seiner Jugend. Der junge Robert Redford sah noch besser aus als der etwas jüngere Brad Pitt, wenn du mich fragst. Also wirklich.
Ja, das stimmt.
Aussehender, toller.
Ja, aber auch im Alter. Der hat ja immer noch, also ich glaube, den aktuellsten Film, den ich gesehen habe, ist schon jetzt einige Jahre her. Was war, glaube ich, sogar Winter Soldier, hier dieser Marvel-Film. Aber der hat ja wirklich sowas. Ja, ist einfach ein. Der hat auch so eine Präsenz irgendwie.
Total,
ne?
Totales Charisma und so. Und das ist ja alles absolut, leider absolut total verpufft, muss ich sagen.
Ja.
Also, ja, das tut mir auch voll leid, dass ich jetzt so in die Folge reingehen muss. Aber das ist so. Robert Redford sonst immer gerne. Entführungsfilme auch sonst immer gerne. Aber der hier, der kann es einfach nicht. War einfach nicht gut.
Mein erster Film, über den ich spreche, ist Team America. Ich habe so ein bisschen dir die Wahl überlassen, ob Team America oder Shaun of the Dead mein Hauptfilm werden soll. Du hast dich für Shaun of the Dead entschieden. Man hätte über beide Filme viel sagen können.
Ja.
Aber auch Team America ist natürlich schon sehr speziell.
Auf jeden Fall. Ich habe da auch natürlich meinen stetigen Mitgucker mit ins Vertrauen gezogen, weil er natürlich beide Filme sehr kennt und sehr mag. Mein Mann. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, ja, Team America ist schon krass und ist besprechenswert vielleicht auch als Hauptfilm und mit den Puppen und das Ganze. Wir haben drüber gesprochen und ich glaube, ich hätte das nicht so zu schätzen gewusst, ehrlich gesagt.
Das kann sein.
Weil das ist, kann man, glaube ich, auch albern finden, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und das hätte ich wahrscheinlich.
Team America ist ein Film von den South Park-Schöpfern von Trey Parker und Matt Stone. Das waren ja so College-Studenten, die irgendwann angefangen haben, so selbstfinanzierte Filme zu drehen und dann mit eigentlich so einer kleinen Kurzfilm-Idee zu diesem South Park-Ding gekommen sind, was ja wirklich ein Riesenphänomen. Ich glaube, seit den 90ern läuft das immer noch. Das ist wirklich eine sehr relevante Sendung auch. Ich glaube, kommt mittlerweile aber nur noch nicht mehr so viele Folgen. Ich glaube, nur noch, einmal im Monat oder so. Ich weiß ja nicht mehr. Es sind, glaube ich, eher immer so Specials. Ich weiß nicht, ob das immer noch diese, Aber ich habe es auch lange nicht mehr geguckt, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja, das ist auch so, da wächst man auch so ein bisschen raus, ne? Muss, also
ja, aber die Welt wartet immer so ein bisschen so auf, ne, auf die Corona-Folge und so, ne, weil die ja immer sehr aktuell, also Bezug zu aktuellen Themen nehmen. Ne? Das ist eine sehr politische Sendung im Gewand von ganz viel Pipi-Kaka-Humor. Und ja. Ja, aber viel halt Amerika-Kritik, generell Kritik an Politik und an, ja, Allgemeinkultur, was gerade so auf der Welt passiert. Und davon gibt es übrigens auch einen Film von South Park, auch einen Spielfilm, der ganz okay erfolgreich war. Ich glaube, der hat so knapp 80 Millionen eingespielt, hat irgendwie 20 Millionen gekostet, war jetzt nicht der Riesenhit, aber das ist ja auch ein R-Rated-Film gewesen, meine ich. Und ist genau wie Team America eher so ein Kult-Hit, der dann so im Heimkino noch viele Erfolge gefeiert hat. Mhm. Team America hat auch, aber ich gucke, der hatte irgendwie ein Budget von, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwie 30 Millionen oder sowas und hat 50 Millionen eingespielt. Also jetzt wirklich nicht erwähnenswert unter heutigen Maßstäben. Aber es hat sich halt im Laufe der Zeit zu so einem Heimkino-Hit entwickelt. Und das muss man ja sagen, ist ja auch sowas, was heutzutage ganz, ganz schwierig ist, weshalb es weniger solcher Filme überhaupt noch gibt, weil du ja quasi diese Heimkino-Verwertung gar nicht mehr in dem Maße hast. Da hat Matt Damon letztens in einem Podcast mal länger drüber gesprochen, dass du früher quasi einmal den Release des Films hattest und dann hattest du ja nochmal einen Release auf DVD, wie auch immer, mit dem du quasi nochmal das Gleiche einnehmen konntest. Und der hat das dann mal so vorgerechnet, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, er sagt, wenn du irgendwie so einen 50-Millionen-Film hast, dann musst du ihn ins Kino bringen. Das heißt, du musst schon mal 100 Millionen einspielen, weil die Hälfte kriegt immer das Kino, damit du überhaupt Break-Even bist einigermaßen. Und musst dann nochmal quasi, wenn du dann noch Marketing draufrechnest, musst du schon 200 Millionen einbringen, damit es überhaupt funktioniert.
Ja.
Und das ist natürlich heutzutage schwierig, wenn du nur noch die Kinoauswertung hast und nicht mehr dieses, klar, du kannst einen Film auf Netflix dann spielen lassen, aber du verdienst ja nicht das Gleiche, wie wenn früher halt DVDs gekauft wurden. Mhm. Und deshalb werden heutzutage halt Filme gemacht, die halt eine sichere Bank sind, viel Franchise-Kram und sowas. Ja. Ne? Und es gibt nicht mehr diese Double-A-Geschichten, ne? Diese irgendwie 15 Millionen und dann nimmst du 200 Millionen ein und sagst, ey, geil, war ein Erfolg.
Ja.
Das ist halt ganz schwierig. Und Team America ist halt so ein Film noch, zu der Zeit war das möglich, wobei man auch sagen muss, ich habe den nicht im Kino gesehen. Das war nämlich die Zeit, wo es ganz, ganz viele Raubkopien gab. Das war so okay. 2004, 2005, da war ich so 16, 17. Da ging es ja wirklich vorher schon, aber da hatte man ja, ich hatte eine Spindel. Früher ist alles verjährt, deshalb glaube ich, kann man mich jetzt nicht verlangen. Aber mit diesen Rohlingen, mit diesen CDs, diesen DVDs,
ja.
Ganz schlechte Screener irgendwie aus dem Kinosaal aufgenommen.
Ja.
Wie viele Filme ich in dieser Qualität mir rein. Ich schäme mich nachher dafür, aber ich glaube, Team America war tatsächlich auch einer von diesen Filmen. Steht aber mittlerweile natürlich in meinem DVD-Regal. Also von daher alles gut. Ja, Team America ist, wie du schon richtig gesagt hast, ein Film mit Marionetten. Ganz kurz zur Story. Es geht darum, dass ein Schauspieler, ein Broadway-Schauspieler von einer geheimen Organisation, dem Team America eben, rekrutiert wird, um quasi eine Terrorzelle zu infiltrieren als Schauspieler, weil er so gut schauspielern kann, um herauszufinden, was die für einen nächsten Anschlag planen, der viel schlimmer sein soll als 9/11. Und irgendwie steckt auch noch Kim Jong-un mit drin und wir haben ganz viele Gastauftritte von ganz vielen Berühmtheiten und Team America sind halt eine Gruppe von Idioten, die auf ihrem Beschützungs-, Rettungsfeldzug ganz viel Zerstörung hinterlassen und eigentlich mehr Schaden anrichten, als sie eigentlich dann am Ende ja, Gutes tun.
Okay. Aber es sind keine Superhelden, so gut, oder?
Das doch? Ist ja so ein. Nee, Superhelden sind es nicht, die haben keine übermenschlichen Kräfte, ist halt so, okay. Ja, so eine Spezialeinheit.
Ah ja, okay, alles klar.
Ja, und der Clou, was die Machart angeht, ist halt, dass der komplett mit Marionetten gemacht wurde. Das war irgendwie so eine Schnapsidee von den beiden. Die haben irgendwie so eine britische Marionettensendung mal gesehen und fanden die irgendwie total lustig und haben gesagt, ey, haben wir Bock, was mit Puppen zu machen? Und hatten dann so ganz viele Ideen, die sie machen wollten und sind dann letztlich halt zu diesem Thema gekommen, weil das auch aktuell war in dem Jahr mit dem Irakkrieg, der in dem Jahr begonnen hat und generell post 9/11 halt das ein Thema war. Viele Sachen, die man da verwursten konnte. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es für sie eine absolute Qual war, diesen Film zu machen, weil so ganz so einfach, wie man sich das vorgestellt hat, war es dann am Ende nicht.
Das glaube ich gerne.
Also es gibt deutsche Zitate, wo die wirklich gesagt haben, also ich will einfach nur, dass dieser Film fertig wird und ich hasse diesen Film und ich möchte nie wieder irgendwas mit Puppen machen.
Ja.
Weil das wohl so viele Fallstricke halt hat, ne, was so allein Kameraarbeit angeht. Ne, du kannst nur bestimmte Winkel filmen, dann musst du erstmal diese ganzen Puppen herstellen und das waren halt nicht irgendwelche kleinen Holzpüppchen wie Augsburger Puppenkiste, sondern das sind halt richtige, die haben halt Gesichtsausdrücke bis zu einem gewissen Punkt. Es ist schon ein bisschen aufwendiger.
Und die Gesichter sind dann immer animiert, oder was, wenn die sprechen?
Nee,
die
Münder? das sind auch alles Animatronics quasi in den
Wie, also,
Puppen drin.
Das bleibt
können,
dann starr,
können,
das Gesicht? Oder bewegt jemand
anders die Lippen?
Das bleibt
starr, die können ihre Münder bewegen und ich glaube, ihre Augenbrauen heben und senken und die Augen so ein bisschen bewegen. Das sind so die
Sachen, die
können.
Okay, okay.
Aber ansonsten bewegen die sich halt wie Marionetten. Auch, ne? Man sieht auch die ganze Zeit die Fäden quasi, an denen sie gehalten werden.
Ja.
Und die sind so, ich würde mal sagen, so kniehoch ungefähr.
Okay.
Also schon sehr groß. Ne? Das heißt, wenn du jetzt so ein Set baust für solche Figuren, ist das natürlich erstmal riesengroß. Dann musst du da drüber
noch
irgendwelche...
Da
musst du da drüber noch irgendwelche Brücken bauen, wo die Puppeteers quasi dann stehen und das alles. Also es muss wohl ein riesen Aufriss gewesen sein. Du musstest Gräben in den Boden machen, um halt irgendwelche Low-Shots mal zu machen.
Ja.
Und es ist alles hundertfach Proben und es hat alles.
So viele Puppenspieler musst du ja auch erstmal finden. Gibt es so viele Puppenspieler überhaupt auf der Welt? Wie viele Leute haben das als Profession? Marionetten?
Ja, scheinbar gab es genug. Also es gibt, ich glaube irgendwie 40 oder 60 Puppen gab es für über 200 Charaktere, die gespielt wurden. Eingefangen kameratechnisch wurde das von Bill Pope, der hat auch die Matrix-Filme und die Spider-Man-Filme gemacht.
Ach was, okay.
Zumindest Spider-Man 2 und Spider-Man 3.
Ja.
Und der hat wohl gesagt, er hat keinen Bock mehr irgendwie auf so Greenscreen-Scheiß-Film und so, der will mal wieder was richtig Cooles machen und hat dann halt diesen Film gemacht.
Okay.
Und wusste auch nicht so genau, worauf er sich da einlässt. Jedenfalls ist das Ganze durch diese Art des Films schon, also das ist halt einzigartig. Es gibt sicherlich andere Filme, aber so in diesem Scale, mit diesem Budget und in dieser Größenordnung ist das wirklich einzigartig. Und spannenderweise funktioniert es super gut. Also auch wenn das natürlich super albern aussieht, wie die sich schon bewegen. Ich meine, du kennst ja, wie diese Marionetten laufen, ne? Die hüpfen ja immer eher so ein bisschen, was natürlich total komisch ist, ne? Und dann sehen die auch alle total panne aus und haben irgendwie ganz komische Gesichtsausdrücke. Allein das reicht schon, um dem halt so eine gewisse Komik zu geben. Aber trotzdem bist du nach ein paar Minuten bist du total drin und hinterfragst es auch gar nicht mehr. Du erfreust dich eher an so Kleinigkeiten, die sie dann irgendwie, die du dann entdeckst, mit was für einer Liebe zum Detail da gearbeitet wurde, ne, bei diesen Sets. Ich meine, die sind ja auch alle nicht so riesig groß im Vergleich zu echten Sets. Aber da hast du halt ganz viele kleine Easter Eggs drin und so, ne? Und das funktioniert einfach richtig gut, sodass der Film schon so eine Grundlustigkeit mitbringt. Irgendwie,
okay.
Ne? Allein durch die Art. Das ist schon mal ein absolutes Plus. Und ganz viele Dinge, die ja in einem größeren Actionfilm nicht zum Lachen wären, sind dann da halt lustiger. Wenn dann irgendwie der Eiffelturm explodiert und du siehst halt, das ist halt so ein richtig schlechtes Modell, was irgendwie umkippt. Ne? Ist so ein bisschen so Plan 9 from Outer Space. Irgendwie.
Ja.
Nur halt mit Absicht. Komisch.
Mhm.
Ja? Und das ist tatsächlich ganz gut. Es gibt auch eine ganz berüchtigte Szene, eine Sexszene mit zwei Puppen, die auch sehr explizit ist. Die wurde am Ende sogar gekürzt um irgendwie 45 Sekunden. Und das ist halt
45 Sekunden, das ist ganz schön viel Sexszene, wenn da noch
Die ist sehr explizit. Und das ist halt, weil das halt Puppen sind, die haben halt keine, die sind halt nicht ausgestattet mit irgendwelchen Geschlechtsteilen, sondern die werden einfach so aneinander
geklonkt.
So, ne?
Okay.
Und das ist halt so ein Quatsch halt, ne? Da kannst du halt unheimlich viel mitmachen. Oder wenn die halt, wenn zwei halt so gegeneinander kämpfen, dann werden die auch nur so gegeneinander geschlagen. Halt so, ne?
Okay, ja, verstehe.
Ist halt total albern, ne? Aber sind halt auch gute Gags auch darüber hinaus dabei. Die ganze Gesellschaftskritik, da geht es auch viel um die Kritik an den Schauspielern in Amerika, weil die zu der damaligen Zeit haben sich irgendwie alle Schauspieler geäußert, immer zum Krieg, irgendwie in irgendwas, ne? Und haben da irgendwie, meinten sie, wir wären jetzt hier auserkoren, da auch immer ihre Meinung kundzutun. Und da wird viel mit denen abgerechnet. Also du hast da ganz viele Gastauftritte von George Clooney, von Matt Damon, von, keine Ahnung, Sean Penn und so, die sich alle nicht selber sprechen, aber die da alle veräppelt werden. Ne? George Clooney ist zwar selbst großer Fan von South Park auch und hat auch im South Park-Film mitgewirkt und mitgesprochen, aber wird hier so ein bisschen auch ja, sich über ihn lustig gemacht. Und der, den es am härtesten getroffen hat, ist halt Matt Damon.
Okay.
Der hat halt eine Figur, die die ganze Zeit nur seinen, ihren Namen sagen kann. Er sagt immer Matt Damon.
Ach, davon, ja, da ne? habe ich
und das ist, gehört. Also, es ist halt, ja, das, ich glaube, es gibt keinen, der nachhaltig so beeinträchtigt wurde von diesem Film wie Matt Damon.
Ja, aber wobei, ich stelle mir vor, dass der jemand ist, der den Spaß vielleicht versteht.
Der hat den Spaß total verstanden, George Clooney auch, und die finden es auch alle lustig. Ja. Ich glaube, der Einzige, der es so richtig kacke fand, war Sean Penn, der fand es überhaupt nicht lustig und noch ein paar andere.
Ja.
Aber das überrascht uns jetzt auch nicht. Und Matt Damon fand das irgendwie auch lustig. Der konnte es nie verstehen, warum seine Figur irgendwie nur seinen Namen sagen konnte. Aber es wurde dann am Ende so erklärt, dass es eigentlich die Figur schon ein bisschen mehr ausgearbeitet war, aber dass die Puppe einfach so scheiße aussah, dass die beiden gedacht haben, okay, sieht aus, als ob der irgendwie nicht mehr alle beisammen hat. Deshalb kann er jetzt nur seinen Namen sagen. Wie halt so Gags manchmal entstehen, ne? Irgendwie durch so einen Zufall irgendwie. Und ich meine, dieses Matt Damon-Ding, das ist halt, ne? Ich muss immer noch, wenn ich den manchmal sehe, einfach denken, Matt Damon. ist halt total bescheuert. Und es gibt halt so viele ikonische Szenen, ne? Es gibt eine große Erbrechen-Szene, die auch sehr ikonisch ist. Und ganz viel Musik auch. Ist auch wie der South Park-Film. Der South Park-Film ist ja wirklich quasi ein Musical. Und auch hier wird viel gesungen. Also es gibt viele Songs über den Film Pearl Harbor. Dann dieses America Fuck Yeah und den AIDS-Song und was weiß ich. Ne? Also ganz, ganz viel. Die beiden, Trey Parker und Matt Stone, sind auch große Musical-Fans, die haben ja auch das Book of Mormon Musical an den Broadway gebracht.
Okay.
Und das findet sich auch wieder. Ja, Lirum Larum. Achso, Sprecher, natürlich Trey Parker spricht viele Figuren, Matt Stone auch, und sonst halt so ein paar, ja, man kennt vielleicht kennt man Kristen Miller und ja.
Darren Lawrence. Das wollte ich nämlich auch noch gefragt haben, ob dann in dem Film, weil South Park zu dem Zeitpunkt auch ein Riesending war, und ob da nicht doch auch ein paar Stars vielleicht mitgemacht haben.
Tatsächlich nicht, nee. Und ja, der Film wurde ganz okay aufgenommen, also relativ positiv. Manche fanden ihn auch überhaupt nicht geil. Vielleicht auch viele, die sich so angesprochen gefühlt haben.
Ja.
Aber es ist eigentlich ein Kultfilm, ne? Und ich finde es auch gut, dass da auch nie eine Fortsetzung von erschienen ist. Dass so, der steht so für sich. Und ich gucke den immer noch sehr gerne. Also es gibt ganz viele Zitate noch, die ich daraus immer wieder hervorkramen kann. Und ich mag den unheimlich gerne.
Okay. Hätte ich den denn gemocht, meinst du? Wäre das als Hauptfilm besser gewesen?
Nee. Ich glaube nicht. Nee,
meinst du nicht?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich habe den sogar damals gesehen, weil auch meine Freunde, die Leute, mit denen ich abgehangen habe, waren auch ganz große South Park-Fans. Und das war halt der neu und der Shit und politisch dann auch noch irgendwie. Ne? Das war jetzt auch nicht jeder Film hat irgendwie, hatte eine Haltung. Und das ist ja jetzt öfter mal so, dass viele, ganz viele Serien, Filme und so weiter auch richtig so auch eine Haltung zu Dingen einnehmen. Und das war, glaube ich, damals nicht so, war das letzte Mal Bowling for Columbine, glaube ich, als man da so draufgehauen hat als Amerika, auf Amerika. Mhm. Und überhaupt auf Amerika, also Amerika zu karikieren in der Form, kam, glaube ich, bei vielen jungen Leuten gut an. Und ich habe den damals, meine ich, gesehen und kann mich an quasi nichts mehr erinnern. Irgendwie, ne?
Ja, also es war auch gerade hier in Europa so eine Anti-Amerika-Stimmung natürlich viel. Und es war auch die Zeit, wo American Idiot rauskam und so und solche Sachen. Es war halt viel Amerika-Kritik und an der Regierung von George W. Bush. Und da hat er natürlich genau in so einen Sweet Spot reingepasst, der Film.
Ja.
Und
ich habe jetzt noch eine Frage, Interesse halber. War der denn dann im Großen und Ganzen günstig? Einfach weil es Puppen gemacht haben, oder ist der, weißt du das zufällig, oder war der,
also
war
für
das ein teurer Film?
Hat der, halt, der hat 30 Millionen gekostet. Ich habe nur gelesen, dass der wohl erstmal ein bisschen günstiger budgetiert war und auch ein kleineres Team, und die dann halt währenddessen gemerkt haben, okay, das wird hier alles ein bisschen krasser. Die hatten wohl irgendwie erst 70 Leute, die an dem Film, und am Ende waren es über 200. Also das,
oh, wow.
Also kannst du dir vorstellen, was mit dem, allein mit dem Gagenbudget passiert ist. Also das ja, wird, ja, der wird schon teurer gewesen sein, als man dann anfangs gedacht hatte. Und ich meine, 30 Millionen für einen Film mit Puppen ist jetzt auch nicht ohne, ne, muss man sagen.
Das stimmt, ja. Aber und, ich meine, da sind ja technische, wie du schon erklärt hast, da sind ja technische Parameter, die da auch erfüllt werden müssen. Die Sets müssen entsprechend gebaut werden, die Puppen müssen gewartet werden und immer wieder neu, was weiß ich, gepflegt und bemalt und keine Ahnung.
Es fehlt ja auch, glaube ich, die Erfahrung halt bei ganz vielen. Ne? Es gibt sicherlich Leute, die halt, also gerade so Puppenspieler, die werden ja sicherlich da was kennen, aber wenn jetzt mal so ein Kameramann, der sonst nur mit Schauspielern irgendwie arbeitet, das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Du konntest halt gewisse Low-Angle-Shots nicht machen, weil du dann oben aus der Deko rausschießt, ne? Weil dann siehst du, dass es alles ein Studio ist. Ne? Du kannst nicht von zu weit oben filmen, weil sonst siehst du die ganze Zeit noch mehr, sind die Fäden zu präsent im Bild.
Ja.
Also ganz viele Sachen, ja, die man überhaupt erstmal so ausklüngeln muss. Macht sicherlich auch Spaß, aber es muss wohl richtig krass gewesen sein, gerade für die beiden, weil die parallel ja auch noch South Park gemacht haben.
Die waren
wohl wirklich komplett auf Schlaftabletten und Koffein.
Ja, ja,
also das war wirklich.
Und bei South Park synchronisieren die ja auch, ne, zusätzlich, dass das deren
Genau. Idee ist. Ja, und das ist, muss schon krass gewesen sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist was, wo am Ende wahrscheinlich alle stolz drauf sein können, weil sowas in einer Filmografie zu haben, ist ja nicht verkehrt. Ne? Das ist ja schon auch ein Proof of Concept, so. Ne?
Ja,
kann ich schon sagen. Ja, und seitdem auch nicht wieder nachgemacht, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht so auf dem Schirm. Also Stop-Motion gibt es natürlich ganz viel, ne, oder sowas mit Animatronics, aber so mit diesen Puppen habe ich jetzt nicht mehr gesehen seitdem.
Ja, stimmt.
Na ja, gut.
Interessant. Vielleicht gucke ich doch mal rein. Also, kommen wir zu den Hauptfilmen. Der erste Film, über den wir jetzt sprechen, ist mein Hauptfilm, und zwar The Incredibles. Das ist, den kannte ich vorher gar nicht.
Den kanntest du nicht? Krass.
Nee, den hatte ich noch nie gesehen vorher. Ich weiß, dass er damals sehr beliebt war, sehr erfolgreich. Viel Merchandise verkauft auch und so, also der war tatsächlich überall. Eigentlich hätte ich den gesehen haben sollen. Das war so ein Film, so komisch, dass ich den noch gar nicht kenne. Und genau, da wir diesmal nicht so viele Filme hatten, die so groß ins Auge stachen, habe ich mir diesen kleinen Animationsfilm mal vorgeknüpft. Und genau, das ist im Prinzip ein Superheldenfilm, der auch visuell so ein bisschen in den 50er, 60er Jahren angesiedelt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber trotzdem gibt es schon futuristische Devices, aber irgendwie hat das alles so eine 50er Jahre Superhelden-Ästhetik.
Wie ist das nochmal? Retro-Futuristik oder so?
Retro-Futurismus, genau. So heißt das, glaube ich.
Ja.
Genau, es geht um eine Familie von Superhelden. Also es spielt in einer so ein bisschen alternativen Realität, wo es Superhelden gibt. Und irgendwann verursachen die mal ganz, ganz große Schäden, viel zu große Schäden, sodass die tatsächlich untertauchen müssen alle und nicht mehr ihrer Arbeit als Superhelden nachgehen dürfen. Vorher sind sie richtige Berühmtheiten, Celebrities und überall bekannt und geben immer Autogramme und so. Ja, und dann irgendwann müssen sie untertauchen. Und wir sind hier mit einer Familie von Superhelden unterwegs, also Elastigirl, die Ehefrau, die Mutti, die ist elastisch, also die kann sich biegen und ziehen und so weiter. Und unsere Hauptfigur ist aber Bob. Heißt er Bob? Ja, ich glaube, bestimmt. Das ist ja der typische Normalo-Name, glaube ich, aus der Zeit. Genau, Bob. Und der ist super stark. Also der klassische Superman, Art Superman, einfach der übermenschliche Kräfte hat er. Die beiden sind ein Paar und die sind dann auch eine Familie, haben drei Kinder, eine jugendliche Tochter, die sich unsichtbar machen kann und auch Kraftfelder erzeugen. Und einen kleinen Sohn, der ist vielleicht so 8 oder so. Und der ist super, super schnell, hat ganz viel Energie. Und dann haben die noch ein Baby, da weiß man aber noch nicht. Also bis jetzt kann das noch nichts. So. Und in der Zeit lernen wir diese Familie kennen. Und ja, im Prinzip sind die in so einer Art, in einer Krise. sowas wie eine Lebenskrise, Midlife-Crisis. Bob fehlt das sehr, der Superheld zu sein und Leben zu retten. Und der ist ein bisschen untersetzt, nimmt zu. Also es ist wirklich so klassische Midlife-Crisis. Und dann geht er heimlich mit einem alten Kumpel auf Verbrecherjagd, so irgendwie in der Hoffnung, unerkannt zu bleiben. Naja, da entwickelt sich auf jeden Fall diese Geschichte. Da können wir ja gleich nochmal in die Tiefe gehen. Der Film ist von Brad Bird. Da hab ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. So, wer weiß, wie viel hat er gar nicht gemacht. Der hat vorher den Gigant aus dem All gemacht, der wahnsinnig gefloppt ist. Und der hat tatsächlich auch einen Mission Impossible Film gemacht.
Genau,
ne?
Der hat Mission Impossible 4 gemacht. Das war so der, wo die Reihe richtig gut wurde auf einmal. Wo
keiner
damit gerechnet hat. Also
das ja.
War so ein bisschen, also davor war ja J.J. Abrams und John Woo hatten ja, also J.J. Abrams hat den dritten Teil gemacht und John Woo den zweiten und da lag die Reihe so ein bisschen brach, hatte ich immer so das Gefühl. Also es waren dann, glaube ich, so 5-6 Jahre oder so, wo da nichts passierte. Und dann kam Brad Bird da rein und hat dem Ganzen, ja, ähnlich wie das schon so ein bisschen mit Incredibles gemacht hat, so dieses, also Incredibles ist ja auch so viel, so ein bisschen so wie die Ästhetik von den James-Bond-Filmen aus den 60ern, so auch so was die Musik angeht und so.
Ja, ja,
ne? Und
genau.
Diese Gadgets und so hatten wir schon drüber gesprochen. Und der Superbösewicht auf seiner Insel und so, das ist alles so ein bisschen so wie früher.
Genau.
Und so ein bisschen hat er auch bei Mission Impossible so das, ja, so ein bisschen, ich würde nicht sagen entzaubert, aber hat so ein bisschen so mit alten Geflogenheiten so ein bisschen gebrochen aus der Reihe, die so ein bisschen angestaubt waren. Und hat dem wieder so einen frischen Anstrich verpasst.
Mhm.
Und ich mag den richtig gerne. Das ist, die Mission Impossible-Filme sind ja immer sehr bekannt für ihre großen Stunts. Und das ist der, wo Tom Cruise am Burj Khalifa da an dem größten Gebäude der Welt da außenrum kraxelt.
Ah, okay.
Das ist der. Das ist so eine ganz lange Sequenz in diesem Gebäude. Die ist auch super. Und der hat die Reihe so wiederbelebt. Und dann, mittlerweile warten wir auf den achten Teil.
Ja.
Also.
Okay. Das weißt du aber nicht, der wird nicht von dem sein.
Nee, danach hat Christopher McQuarrie hat dann die Reihe übernommen.
Mhm.
Und hat auch tolle Filme gemacht.
Okay.
Ja.
Als Synchronsprecher, also als Stimmen sind dabei, also das wird bestimmt vielleicht auch ganz, ganz interessant gleich, weil ich denke, du hast den bestimmt auf Deutsch geguckt, ne?
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt mit der Stimme von Markus Maria Profittlich.
Genau, und ich habe den halt auf Englisch geguckt und bin dann auch dabei geblieben, obwohl ich dann gelesen habe, da sind auch richtig interessante Stimmen als deutsche, also deutsche Synchronisation. Aber ich bin trotzdem dabei geblieben, weil ich nämlich die Stimme von der Mutti so gerne mag, nämlich von Helen, so heißt sie. Holly Hunter spricht die Mutti. Die hat zum Beispiel in Crash mitgespielt und ihr kennt die 100 Pro, aber die ist jetzt nicht so richtig in allermanns Kopf und so. Also die erkennt, das denkt man jetzt nicht, ah ja klar, die muss es unbedingt machen. Die ist eher so eine Nebendarstellerin, aber immer so ein bisschen schräge Sachen macht die auch. Die hat, habe ich jetzt Crash schon gesagt, Crash gemacht und bei Das Piano hat die mitgespielt. Da war die Hauptrolle. Ich meine, da war sie auch Oscar nominiert. Das war so ein richtiger Oscar-Film von 93.
Mhm.
Und Lebe lieber ungewöhnlich, daher kenne ich sie noch. Also wenn ihr die seht oder hört vor allen Dingen, dann werdet ihr die erkennen. Die klingt auch ein bisschen wie Jodie Foster. Die hat so einen leichten, fast wie so einen kleinen Mini-Mini-Sprachfehlerchen. So ein bisschen Wasser im Zahn. Keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich die so, die hatte so eine Wärme in der Stimme und ich fand die wirklich echt gut als die Mutti. Aber hier sind jetzt nicht die riesig fetten Namen dabei. Ne? Also dann haben wir als Hauptfigur, als Bob Parr, Craig T. Nelson. Auch den kennt ihr, wenn ihr den seht. Das ist zum Beispiel der Leading Man aus Poltergeist. Aber der ist zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Film gemacht hat, schon eigentlich schon ziemlich ein bisschen älter irgendwie. Ne? Auch ein ewiger Nebendarsteller eigentlich. Sarah Vowell haben wir als jugendliche Tochter, Spencer Fox als den Sohn und wen man noch sehr gut kennt, ist Samuel L. Jackson. Der ist der beste Freund.
Mhm.
Und Jason Lee, den wir ja sehr, sehr mögen. Der ist der Bösewicht, der kleine, fiese Bösewicht. Ja, und die machen das alle durchweg richtig gut. Ich habe nur direkt mich gewundert, als ich es nachgelesen habe, weil bei solchen Filmen hast du ja wirklich ein oder zwei richtig, richtig fette Namen meistens, die beiden Hauptfiguren, um dann auch nochmal Publikum zu ziehen. Und hier habe ich jetzt gedacht, oh, ist das vielleicht so eine mittelpreisige Produktion? Eher ist das gar nicht so ein Hochglanz, hochfinanzierter Film, aber der hat mit 93 Millionen Dollar hat er gekostet. Also der war schon
nicht günstig,
ganz schön
ja.
teuer, ne? Aber die haben jetzt nicht die fettesten Darsteller daran geholt. Aber die machen das super, nichtsdestotrotz. Ne? Es ist so ein Mittelding. Ich meine, man hätte ja auch, wenn man jetzt nicht zu viel Geld dafür ausgeben will, dann hätten das sicherlich auch amerikanische also Voice-Actors, die man gar nicht kennt, deren Gesichter man überhaupt nicht kennt, die einem gar nichts sagen, hätte man sich ja auch dafür nehmen können, aber man hat schon so Halbstars irgendwie nur genommen. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie lustig, als ich das dann so gelesen habe. Und Samuel L. Jackson wird auf Deutsch von Kai Pflaume gesprochen.
Ja.
Was? Was ist das denn?
Ja, ich muss generell sagen, die deutsche Synchro ist okay. Also wir haben natürlich, also Markus Maria profitiert in der Hauptrolle, wir haben aber auch Leute wie Felicitas Woll dabei, die man ja auch kennt, Manuel Straube und Barbara Schöneberger, Herbert Feuerstein. Also
Barbara
so.
Schöneberger ist noch dabei, Katrin so? Fröhlich. Und genau, dann Herbert Feuerstein spielt eine Rolle, die einfach exakt so aussieht wie er. Das ist so ein bisschen witzig.
Da haben sie wahrscheinlich auch gedacht, okay, das muss, muss er machen.
Also, ja, ganz abgefahren. Da gab es da zufällig anscheinend eine Figur, das ist der Chef, glaube ich, von Bob, die einfach genauso aussieht wie Herbert Feuerstein. Und dann haben sie den das auch synchronisieren lassen. Ganz witzig.
Aber es sind auf jeden Fall alles auch Leute, die zumindest Schauspiel- oder Sprechererfahrung haben, auch in Deutschland. Das finde ich ja immer gut. Das war noch nicht so die Zeit, wo dann irgendwelche Influencer oder YouTuber oder so genommen wurden, sondern es sind wirklich alles Schauspieler.
Kai Pflaume, ist der Synchronsprecher?
Ja, aber der hat doch schon, also das hat er nicht auch mal, der hat da bestimmt schon mal in irgendwie Traumschiff oder was weiß ich oder so mitgespielt, oder?
Ja, ich habe den jetzt
zumindest
eher so
ist er Moderator,
als Moderator
also hat er auf jeden
abgespeichert.
Fall, das stimmt, aber er ist zumindest ja jetzt nicht, also da hat er auf jeden Fall Sprechererfahrung in irgendeiner Form. Schauspielerfahrung jetzt vielleicht nicht unbedingt so super viel, eher so in Nebenrollen mal vielleicht, ne, in irgendwelchen deutschen Comedies, aber gut, das war vielleicht dann eher ein Gag.
Und wie macht das Markus Maria Profitlich eigentlich? Der ist ja eher so ein bisschen alberner Typ, ne? Hätte ich gedacht, es könnte sein, dass das vielleicht ein bisschen ablenkt.
Gut, nee, es ist schon gut. Also man muss ja auch sagen, so viel, also zu der Zeit war der, glaube ich, groß. Ich glaube, da hatte er da seine Show, Mensch Markus.
Kann sein,
ja. So hieß sie, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, seine Show. Ich glaube, da war er doch relativ groß, sodass man ihn dann auch genommen hat als so Zugpferd, sag ich mal. Aber er macht das echt ganz, ganz gut. Ich habe das Original nicht gehört, deshalb weiß ich nicht, ob das vergleichbar ist, aber es ist schon okay. Es ist jetzt nicht herausragend. So, man hätte natürlich auch jetzt bekanntere, sag ich mal, reine Synchronsprecher nehmen können. So mit markanteren Stimmen. Aber das ist schon okay. Ich glaube, es schadet dem Film alles nicht. Also mir ist jetzt keiner irgendwie negativ aufgefallen. Auch Kai Pflaume nicht jetzt so, als ist jetzt alles super rausgestochen. Ich meine, die Figur hat jetzt auch nicht so super viele Lines, aber ja, es war schon okay.
Also insgesamt ist es auch so, natürlich müssen die Superhelden werden dann, haben so ihre typischen Familienprobleme und dann werden die dazu gezwungen, alle zusammenzuarbeiten, an einem Strang zu ziehen, ihre Kräfte zu aktivieren und die Kinder kriegen immer gesagt, sie dürfen ihre Kräfte nicht benutzen und dann müssen sie und sollen sie und schaffen das auch und warum jetzt genau, was jetzt da die Umstände sind, die so rauslocken, ich glaube, der Bob kriegt einen Anruf und tappt dann in eine Falle sozusagen von dem super, super Bösewicht auf der Insel. Classic. Und dann kommt die Familie zu Hilfe und so weiter. Es ist für mich auch relativ nebensächlich. Was mir da jetzt wirklich auch positiv im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass wirklich die Geschichte, also so einer strugglenden Familie eher erzählt wird, ne? ja. und wie die alle miteinander klarkommen und wie jeder versucht, seinen Platz zu finden auch. Und dementsprechend sind, also die Superkräfte, die haben, sind auch dem angepasst irgendwie. Die Teenager-Tochter, die unsichtbar werden kann, ne? Weil die halt ja, auch so verhuscht
genau,
ist und
verschüchtert. Gerade in diesem Teenager-Pubertätsalter ja. ist, wo man, die ist auch so ein bisschen so zurückgezogen, eher so ein bisschen so eine, man hätte damals wahrscheinlich emo-mäßig gesagt irgendwie.
Ja.
Und da passt das natürlich total, dass sie genau. halt die Superkraft hat, dass sie quasi unsichtbar wird und am Ende quasi ein Schild um sich aufbaut, sag ich mal. Ne? Also auch, das ist ja auch eine Superkraft, genau. die sie dann entdeckt. Und das
ja.
ist da ein ganz netter Wink mit dem Zaunpfahl.
Genau, also es ist nicht gerade subtil, sondern es ist eher offensichtlich, aber es sind alles ja natürlich nur Symbole davon, was die für eine Rolle spielen in diesem Familiengefüge.
Ja.
Die Mutter ist natürlich mir auch sehr nah gegangen, weil die alles macht für ihre Kinder und sich und von allen Seiten im Prinzip gezogen wird und auch fast zerrissen sich es zerreißt sie, dass sie alle auf alle immer aufpassen will. Und dann ja. irgendwann gibt es da so ein Bild, das fand ich ein ganz gutes Gleichnis. Dann fängt die alle ihre Kinder auf, die sind, was weiß ich, aus dem Flugzeug geschleudert worden oder so, fängt alle ihre Kinder auf und macht sich selber zum
Gleitschirm, ja.
zum Ballon sozusagen, ja genau, ja. zu so einem Gleitschirm. Plustert sich auf und hat die Kinder in der Hand und ne, rettet die natürlich immer vor allem und versucht immer für alle das Netz zu sein, um die aufzufangen und so weiter. Und auch der Vater, der ist natürlich stark, gerade in der Zeit, in der wir hier, die wir hier erzählt kriegen, war das nur so die Trope. Der Mann in der Familie, der hat der Starke zu sein, der Held, ne?
Mhm.
Deswegen passt da diese Fähigkeit auch dann ganz gut dazu. Und
ja, der Sohnemann ist halt einfach hyperaktiv und
einfach
ein Heilsporn
Energiebündel
und kann entsprechend ganz schnell rennen und ja,
ja, ja.
das passt auch. Ja, das ist, wie du schon sagst, ist jetzt nicht mit der feinen Kelle, sondern ist schon on the nose alles, aber total charmant irgendwie, weil auch alle Rollen total nachvollziehbar sind und auch jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Weise nervig oder so. Also auch der Sohn, wo er auch so ein, könnte ja auch so eine Figur sein, die so ein bisschen nervig werden würde oder so, aber
ja.
das ist halt, es kann ja auch mal nicht so, sag ich mal, kann ja auch mal deutlich sein, was damit gemeint ist. Und ich finde das hier ganz schön, weil alle Figuren wirklich auch einen Charakter bekommen, auch einen Charaktermoment bekommen und auch ihre Action-Szene
ja.
so.
Ja,
und
ihre
hier
Time
auch,
to Shine, ja.
Genau, und das ist das Schöne, weil gerade du bist ja mit Action-Szenen, fremdest du ja häufig mal, aber hier haben die ja alle auch einen Charaktermoment irgendwie, ne? Oder wie
total,
du schon sagst mit
ja.
dieser Dinger, das ist alles so, da steckt überall was hinter. Das ist nicht einfach nur ein Selbstzweck, sondern die sind alle so ein bisschen, erzählen die uns was. Oder ne, das ist so der Moment, wo die quasi ja eine neue Fähigkeit lernen, was Neues über sich lernen oder übereinander.
Genau.
Und das ist,
genau,
deshalb
über sich
finde
und
ich, funktioniert,
wichtig,
funktioniert diese Action halt so gut auch. Weil die erstmal super inszeniert ist, das muss man sagen.
Ja, das finde ich
aber
auch.
Aber auch die Charaktere hier halt total durchkommen. Ich glaube, das macht auch so den Charme von dem Film aus. Haben wir schon gesagt, wie wir den finden? Also ich finde den super.
ja, ich finde den auch klasse, muss ich auch sagen. Also ich war wirklich auch überrascht davon und auch wirklich auch, wie viel Tiefe der hat. Aber vielleicht ist das auch einfach, vielleicht hätte mir der damals gar nicht so gefallen. Aber jetzt in so einem Familien, wo ich selber in so einem Familienleben bin, fand ich dieses total Langweilige, und was gar nichts mit irgendwelchem Superheldentum zu tun hat, dass das hier so reflektiert wird und dass man doch natürlich innerhalb dieses Gefüges jeder seinen Moment hat, jeder seinen Platz und jeder auch irgendwie ein Held ist. Das hat natürlich mit mir, kam bei mir gut an. Ne?
Ja, das glaube ich.
Dass das auch so relativ wahrhaftig ist. Dass auch der Mann, ja natürlich, alles ist schön, alles ist wunderbar, alles ist in Ordnung und der geht arbeiten und da ist Essen auf dem Tisch und ein schönes Haus. Ne? Aber dass dem irgendwas noch fehlt beispielsweise, ne? Das klassische Midlife-Crisis
ja.
und dass dann man sich anders oder dass er sich dann irgendwie anderswo auch umguckt, die Frau verdächtigt ihn sogar auch eine Affäre zu haben und so, hat er nicht, sondern er hat irgendwie eine Affäre mit seinem damaligen Selbst, er vermisst einfach das Heldsein, das Jungsein einfach, ne?
Ja.
Und das kann man gut verstehen, das hat so eine Wahrhaftigkeit einfach, die mich sehr überrascht hat in einem Pixar-Film ab 6.
Naja, das ist ja bei Pixar häufig so, dass das für die Kinder natürlich viel bunt und quietschig und Schauwerte und lustig und Slapstick Aber es hat ja häufig dann auch für die Erwachsenen, die ja immer dann die zweite Kinokarte kaufen müssen, man ja. kann sich den dann auch immer ganz gut angucken. Ne? Man nimmt da auch irgendwie was für sich mit. Und das finde ich hier halt auch. Also das sind alles so super nachvollziehbare Charaktere, was halt so schön ist, weil es ja alles Superhelden sind, die ja eigentlich, deshalb ist es auch so ein bisschen eine Parodie vielleicht nicht unbedingt, aber so eine Umkehr dieses Superhelden-Genres, weil das sind ja eigentlich immer so überlebensgroße Charaktere, so ein bisschen, ne, gerade in der Zeit, wo ja auch Superheldenfilme wieder groß wurden, macht es Sinn, dass da so ein Film kommt und dass die hier mal so anders gezeigt werden. Das war echt schön, aber nicht so dieses Depri-mäßige, was man so aus dann vielen anderen Filmen kann, das heißt immer ganz düster und wir hinterfragen alles, sondern es ist gesagt, nee, die sind schon Superhelden, aber sie brauchen vielleicht einander und sie sind im Team jetzt noch stärker, als sie früher waren und das ist alles total einfach schön irgendwie, ne? So ein richtig, richtig guter Familienfilm.
Ja, finde ich auch. Ich fand den auch richtig, richtig gut. Hat mir wirklich auch echt Spaß gemacht und mich überrascht, dass mir so viel Spaß gemacht hat. Die Animation, finde ich, ist auch ziemlich gut gealtert. Das ist ja selten
so. Ja, die ist
so
zeitlos.
So.
Die ist so ein bisschen, das liegt an dem Stil, glaube ich. Ich habe mich das auch gefragt, weil auch so in den Hintergründen und so ist das alles sehr reduziert, sage ich mal. Das ist wirklich, wirkt teilweise wie so ein Videospiel aus der Zeit.
Ja.
Und das macht es aber sehr zeitlos. Irgendwie. Ja. Und auch dieses 60er-Jahre-Ding ist natürlich auch so ein schöner Backdrop. Also ganz, ganz toll. Hat ganz gut geklappt. Was ich auch super finde, ist den Bösewicht. Also das ist auch, also man hat jetzt schon so viel hier in dem Film. Ich meine, der erzählt eine Geschichte von einer Familie, der erzählt eine Superheldengeschichte. Da könnte der Superheld auch eher so das Mittel zum Zweck sein, wie das ja häufig auch in so Superheldenfilmen ist. Nur so ein Erfüllungsgehilf oder so. Aber hier hat er auch eine Backstory. Das ist ja der früher quasi, also es gibt halt eine Vergangenheitsebene, sag ich mal, das war wahrscheinlich dann so in den 40ern, war er halt großer Fan der damals halt noch in der Öffentlichkeit lebenden Superhelden, wurde aber zurückgewiesen quasi von denen oder weil er halt selbst keine Superkräfte hat.
Ja.
Und schwört dann quasi Rache so an den Superhelden, die ihn vermeintlich zurückgewiesen haben, besonders an Mr. Incredible, also an Bob.
Ja.
Und es ist halt auch so ein eigentlich sehr nachvollziehbarer Charakter irgendwie. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach irgendwie, ich bin böse, sondern der hat schon auch eine Geschichte, die irgendwo Sinn ergibt. Klar ist das vielleicht ein bisschen überreagiert, aber.
Aber trotzdem hat er ja auch eine kleine Origin-Story auch dazu bekommen, wo man sagen kann, okay, ja, das kann ich glauben.
Genau. Ne? Und wenn es anders gelaufen wäre, hätte es auch eine Heldengeschichte für ihn sein können, aber es ist halt eine böse Wichtgeschichte geworden in seinem Fall. Und das finde ich auch total gut, dass es nicht einfach. Ja, man hat das häufig in Superheldenfilmen, gerade in Origin-Stories von Superhelden, dass der Bösewicht eigentlich eher so, der muss halt da sein, damit wir irgendwas haben.
Ja.
Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Die anderen sind uns wichtiger. Und du hast ja hier schon vier oder fünf Charaktere. Und dann aber noch den Superhelden oben, also den Schurken oben drauf. Also total gut.
Ja.
Für einen Kinderfilm unglaublich eigentlich.
Ja, so. Das stimmt. Was auch, was mich am meisten amüsiert hat, muss ich sagen, was ich am witzigsten fand, also sind jetzt nicht die riesen super geckigen Lautlacher-Momente unbedingt dabei, aber ich habe mir da schon viel geschmunzelt, so für mich. Und was ich am witzigsten fand, war ja diese Figur, die Kostüme entwirft.
Ja.
Edna
Mode.
Edna Mode, genau. Also die sieht ja auch ein bisschen aus wie Anna Wintour. Ich glaube, da ist sie so ein bisschen
stimmt.
Nur karikiert natürlich. Die ist ganz klein und eckig und hat so eine Brille und so. Und die ist wirklich, also die Figur ist wirklich sauwitzig. Und die wurde gesprochen von dem Regisseur selber.
Genau.
Da war nämlich eine mögliche Sprecherin, eine Schauspielerin zu Gast sozusagen. Die sollte ihr Vorsprechen haben. Die wollten sie auch gerne haben dafür. Ich habe vergessen, Lily Tomlin, glaube ich, war es. Also auch eine bekannte Darstellerin. So, und dann hat der Regisseur Brad Bird das vorgemacht, was er möchte, dass sie macht. Und dann hat sie gesagt, also ihr braucht mich gar nicht, ne? Ich gehe wieder nach Hause, mach du das doch selber. So, und so kam das zustande. Und das ist auch, glaube ich, relativ ikonisch geworden, diese Figur und auch die Stimme und was sie so erzählt. So ein Hauch von einem Dialekt auch. Ich weiß gar nicht, was es sein soll genau. Aber auf jeden Fall richtig witzig. Die entwirft im Prinzip die Kostüme, hat sie damals schon gemacht.
Das ist so ein bisschen so Q, ne? So wie die Q-Figur bei James Bond. Wie im Deutschen gesprochen von Mechthild Großmann. War mir jetzt der Name nicht so ein Begriff, aber habe ich auch nachgeguckt, eine auf jeden Fall dekorierte Schauspielerin in Deutschland und jetzt so eine ganz markante Stimme, die man wahrscheinlich aus Hörspielen das ein oder andere Mal schon gehört hat. Mhm. So eine kratzige, raue Stimme irgendwie, und die macht es auch super. Also auch ganz, ganz toll. Mhm. Ja, die Szenen sind halt wirklich cool, ne? Und wie du schon sagst, Anna Wintour ist klar hier mit Kostümentwurf und so, das ist schon auf jeden Fall auch da, glaube ich, eher offensichtlich als subtil.
Aber ich meine, also ich finde, dieser Spagat, da sind wir uns ja einig, der gelingt sehr gut. Also Material im Prinzip für Kinder zu haben, was mit Erwachsenen auch resoniert. Aber glaubst du, Kinder finden das auch so witzig und interessant und lustig und gut? Weil viele Sachen verstehen die ja gar nicht, die wir verstehen oder die ich für mich da jetzt rausgelesen habe. Das wäre ja, das finden Kinder ja gar nicht. Ist es da genug los für die Kinder, meine ich jetzt? Wenn du jetzt diese anderen Ebenen, dieses Subtile daran gar nicht so richtig mitkriegst und Midlife Crisis und das Wesen der Familie und so, wenn das jetzt einem nicht so nahe liegt. Ich glaube nämlich vielleicht nicht.
Ja, es kann sein, dass es so ein dass es für ganz Junge ganz okay ist. Und dann gibt es wahrscheinlich so einen Bereich von, sag ich mal, 12 bis, keine Ahnung, oder 10 bis 16, 18 oder so, wo es dann nicht funktioniert und dann erst später wieder. Ja. Ich glaube, der ist für ganz kleine Kinder was, weil er verbunden ist und da viel los ist. Und dann wieder eher für junge Erwachsene.
Ja, das glaube ich wohl auch, ja. Aber ich würde den auf jeden Fall empfehlen. Ich fand den wirklich sehr nett und unterhaltsam und
Ja, absolut. Also wirklich, ich finde den auch super. Der hatte noch eine Fortsetzung irgendwann mal gekriegt, die fand ich nicht so gut. Die ist 2018. Dann auch Jahre später erst gekommen.
Ja.
Fand ich dann nicht so gut. Es war auch, glaube ich, nicht so positiv, ist auch nicht so positiv aufgenommen worden. Aber der hier ist echt über jeden Zweifel erhaben. Also das ist ein super, kann man echt gut gucken.
Ja.
Tolle Musik auch. Finde ich, mag diesen ganzen 60er Jahre.
Ja, die Musik Superhelden. Ist übrigens von Michael Giacchino, der den Lost Soundtrack gemacht hat, den ich auch sehr, sehr liebe. Genau, der ist auch wohl für die Fortsetzung dann auch nochmal zurückgekehrt. Eine kleine Einschränkung ist vielleicht, also ich weiß es nicht, ich würde den empfehlen und ich finde den wirklich sehr nett und unterhaltsam. Ich finde jetzt nicht, dass er überragend ist. Das ist jetzt nicht so, was diese Animationsfilme angeht. Die haben ja normalerweise so ein mindestens einen Moment, wo es so richtig knallt, der so richtig durch Mark und Bein geht. So, weiß ich nicht, König der Löwen, die Schlucht bei König der Löwen und überhaupt bei König der Löwen ist das so alle 5 Minuten passiert
von
sowas.
Von hinten,
ne? Oder weiß ich nicht, keine Ahnung, Let It Go.
Oder oben so, oder ne? So, ne? Oder...
Ja, genau. Also diese wahnsinnige emotionale, dass man so richtig mitgerissen wird und einem die Tränchen in die Augen getrieben werden. Das machen ja Animationsfilme auch sehr gerne.
Das stimmt, ja.
Das, finde ich, gibt's jetzt hier eher nicht. Ne, wenn ich das vergleichen würde mit anderen Sachen, die wir schon geguckt haben, mit Findet Nemo oder so, das ist natürlich, da würde ich schon sagen...
Der hat einfach emotionaler, ne? Haben die mehr Impact auf jeden Fall. Mhm. Also die... Diesen Moment, wo man sich hier mal kurz das Tränchen aus dem Augenwinkel streicht, den gibt es hier tatsächlich nicht. Nee,
genau.
Das ist alles so sehr wholesome irgendwie und ganz schön. Wobei der auch durchaus düster ist an der einen oder anderen Stelle und auch Richtung Ende und so, wie es dann so mit dem Superschurken passiert und so.
Stimmt.
Am Anfang, also das ist schon auch für Kinder dann schon, das war der, glaube ich, auch ab 6 und nicht ab 0, weil da ist schon...
Fall ab 0, aber ab 0
also da kommt schon, da kommt auch mal einer ums Leben, der eine oder andere.
Das ist auch übrigens
auch
was
in so einem Film ungewöhnlich, ne?
Das ist auch, habe ich gelesen, tatsächlich der erste Pixar-Film, wo Menschen tatsächlich ums Leben kommen auch.
Ja,
ist auch der erste, der komplett von vorne bis hinten Menschen versucht hat zu animieren, nur.
Ja.
Ne, das ist auch gar nicht so, das ist auch gar nicht so einfach. Aber das haben die schlau gemacht. Die haben sich diesen gewissen Stil auch ausgesucht, sodass, also es sind so schon Karikaturen irgendwie so ein bisschen, ne? Von einem Menschen, aber glaubhaft. Also das finde ich ist ganz gut gelungen. Aber ja.
Ja.
Nur diese ganz kleine, winzige Einschränkung, das ist ein ganz, ganz große, dramatische, mitreißende Moment vielleicht nicht kommt, aber man versteht schon ganz schön viele Sachen, kann man für sich mitnehmen und irgendwie denken, verstehe ich, das ist real, was mir da erzählt wird irgendwie. Also das, ne, das unterliegende Motiv, was mir da erzählt wird hinter der Geschichte, das kann man schon verstehen.
Dann kommen wir auch schon zum letzten Film der Folge. Und zwar reden wir über Shaun of the Dead.
Ja.
Kanntest du den vorher schon?
Den kannte ich auch noch nicht.
Den kannst du auch noch
nicht? Ich habe Shaun of the Dead auch noch nie gesehen vorher. Hab ich zuerst mal gesehen.
Ja, Shaun of the Dead, ein Film von Edgar Wright, den wir alle, glaube ich, sehr mögen. Mhm. also ein britischer Regisseur. Das war so sein, ja, sag ich mal, sein Debütfilm, würde ich sagen. Ja, der hat davor die Serie Spaced gemacht. Das ist so eine, gibt nur zwei Staffeln, so eine Serie in Großbritannien. Ist sie, glaube ich, so bei Kennern sehr beliebt. Ist so ein bisschen, ja, so eine Nerd-Serie, wo es auch viel so immer um, ja, um Nerdtum und um Star Wars und hast du nicht gesehen, geht so ein bisschen so, wie Kevin Smith das in Amerika gemacht hat. Mhm. Ist das hier, Edgar Wright hat das zusammen mit Simon Pegg und Jessica Hines, haben die das in Großbritannien gemacht. Und in dieser Serie gab es eine Folge, wo es auch einen Zombie-Angriff gab auf die Figur von Simon Pegg. Und das hat die beiden, Edgar Wright und Simon Pegg, dazu inspiriert, einen Film zu machen. Und den haben wir hier vor uns. Edgar Wright hat danach noch weitere Filme gemacht, auch mit seinen ganzen Freunden, denn Shaun of the Dead ist Teil einer Trilogie, die ja jetzt nicht inhaltlich aufeinander aufbaut, aber so thematisch, sag ich mal, oder vom Stil her sehr ähnlich ist, die sogenannte Cornetto-Trilogie.
Mhm. Die wurde auch oft schon genannt in Film-Challenges, die wir gemacht haben, als liebste Trilogie und so. Also.
Ja, genau. Da gehört neben Shaun of the Dead dann Hot Fuzz noch dazu, der 3 Jahre später kam, und The World's End. Das sind 3 Filme, die alle dazugehören. Und Edgar Wright hat noch weiterhin gemacht Ant-Man, den sollte er zumindest machen, hat sich dann aber verstritten irgendwie mit Disney und hat dann nur das Drehbuch geschrieben. Und Baby Driver zum Beispiel, den ich auch sehr gerne mag.
Mm, ja.
Und ja, zu Edgar Wright können wir gleich noch sprechen. Ich erzähle erstmal kurz, wer da noch alles mitspielt. Also Simon Pegg haben wir schon genannt, der auch bei Spaced mitgespielt hat und ja hier die Hauptrolle spielt. Dann haben wir Nick Frost, auch aus der Serie Spaced bekannt, der spielt Ed. Kate Ashfield, Lucy Davis, Dylan Moran, Penelope Wilton und Bill Nighy haben wir auch, den wir auch sehr gerne mögen. Und dann haben wir noch so ein paar Nebenrollen, unter anderem Jessica Hines, die halt Mit-Showrunnerin von Spaced war. Martin Freeman ist in einer ganz kleinen Rolle zu sehen. Mhm. Und Edgar Wright selbst hat auch sich so ein paar Cameos als Zombie und sowas da reingeschrieben. Mhm. Und noch etliche andere. Simon Pegg ist so ein bisschen mittlerweile in Hollywood angekommen. Also das heißt ein bisschen, der ist total in Hollywood angekommen. Er hat halt wirklich angefangen im britischen TV.
Ja.
Und ist mittlerweile, also der war in Star Trek, in Star Wars,
Star Wars.
In Mission Impossible ist der mittlerweile ein Stable. Und seit dem dritten Teil oder so, oder vierten Teil immer dabei.
Ja.
Weiß ich auch nicht mehr genau. Ja, allen möglichen Kram. Also den kennt man auf jeden Fall. Die anderen, ja,
Penelope
so
Wilton
viel.
Kennt man auch. Fans von Downton Abbey werden auf jeden Fall wissen, wer
okay,
das ist.
Okay, da bin ich, das weiß
Mutter.
Ich zum Beispiel nicht.
Die genau, hat auch in allen Staffeln Downton Abbey mitgespielt. Und in Ricky Gervais-Serien spielt die auch teilweise mit. Also die ist eine bekannte britische Schauspielerin auf jeden
ja,
Fall.
Ja, genau, wie Bill Nighy natürlich, müssen wir nicht drüber reden. Ist auch natürlich viel dabei. Nick Frost ist so ein bisschen eher so im Edgar Wright-Kosmos geblieben, sag ich mal. Und hat ganz ab und zu auch mal Hollywood-Nebenrollen
jetzt gerade spielt er in Skeleton Key tatsächlich mit.
Skeleton Crew, Star Wars.
Skeleton Crew, Skeleton Key ist ein Film, ein anderer. Ja, genau, in der neuen Star Wars-Serie spielt er mit. Und der und Nick
die
Frost.
Die keiner guckt.
Ich guck die.
Ah, wow, echt? Die. Ganz kurz, wie findest du die? Ich habe noch keinen getroffen.
Hast noch keinen gehört, der die gut fand? Wahrscheinlich.
Nee, der die guckt überhaupt.
Doch, also ich meine, Goonies in Space war so ein bisschen das, was mich gehuckt hat. Wie kann ich das, wie soll ich das nicht gucken? Aber es ist natürlich,
für Kinder,
es ist eher ein bisschen für Kinder. Manche Sachen sind so ein bisschen, naja, von der Logik her, ein bisschen geht so. Aber trotzdem, ich lasse mich da gerne ganz gut von unterhalten. Jude Law bringt auch ganz viel mit. Also ohne den wäre das, glaube ich,
gar nicht gut und der ist wirklich richtig super. Die Kinder, das will natürlich so ein bisschen Stranger Things mäßig auch sein, nur in Space okay. und mit Abenteuern und so. Also die letzte Folge, die jetzt rauskam, die fand ich richtig, richtig gut. Ja, ich freue mich trotzdem darauf. Ich glaube, das hat Disney auch schlau gemacht, dass sie das wöchentlich rausbringen, sodass das bei uns ist, heute ist Mittwoch, heute wird Star Wars geguckt, so ungefähr. Ne? Heute wird Skeleton einfach so als Staple, auch so als feste Instanz. Nee, ich gucke das ganz gerne. Aber jetzt habe ich es natürlich gesagt und alle haben es gehört, aber nagel mich nicht drauf fest. Vielleicht muss ich das wieder zurücknehmen, irgendwann mit ein bisschen Abstand. Ich freue mich jetzt erstmal, eine Mittwochs-Star Wars-Serie zu haben.
Das ist doch gut.
Genau, also die beiden sind auf jeden Fall so richtige Nerds auch, ne? Nick Frost und Simon Pegg. Die sehe ich zum Beispiel immer
und Edgar Wright und
mit
generell T-Shirts, die ganze Bande.
Mit so geilen Film-T-Shirts von meinem Lieblings-Film-T-Shirt-Versand, Last Exit to Nowhere. Und die posten immer Bilder, wie die in irgendwelchen Sets diese geilen T-Shirts haben. Diese Undercover-Film-T-Shirts, weißt du, die du nur erkennst, wenn du wirklich ein Nerd bist, wenn du wirklich. Also steht da nicht drauf Indiana Jones, sondern The Raven Tavern. Oder.
Club Obi-Wan. Lauche Air.
Genau.
Cargo und so.
Das hatte ich sogar auch, das T-Shirt. genau. Und die sind halt so richtige Nerds und die haben auch so einen Charme von so nerdigen Jungs, die es geschafft haben, selber Teil von dieser Welt zu werden.
Und welche von uns, die es geschafft haben.
So wie Quentin Tarantino auch als Regisseur, ne? der in der Videothek gearbeitet hat und sich alles angeguckt hat.
Und Kevin Smith natürlich auch. Ne? Also genau diese,
so ein bisschen so ein Charme Jungs. Hat das hier auch, ne?
Ja, total. Das Ganze ist, im großen, im weitesten Sinne ein Zombie-Film. Ist natürlich auch durch den Titel angelehnt an den George A. Romero-Klassiker Dawn of the Dead. Es ist aber jetzt keine 1:1 Persiflage darauf, sondern man hat nur das geckige Wortspiel genommen. Mhm. Und hier geht es um den namensgebenden Sean, der arbeitet in so einem Elektrofachhandel und ist so ein bisschen so ein Underachiever irgendwie, ne? Der ist irgendwie, hat nicht so richtige Ambitionen, aber irgendwie will er doch, aber er kann sich nicht aufraffen, will man was aus seinem Leben machen, aber hängt auch viel mit seinem Kumpel Ed rum zu Hause und zockt Videospiele und kifft und hat aber gleichzeitig noch eine Freundin, die Liz, gespielt von Kate Ashfield, die so ein bisschen damit hadert, dass er halt so ein Hänger ist und nichts aus seinem Leben macht. Und eines Tages kommt es zu einer Zombie-Apokalypse und so ein bisschen so die Prämisse von dem ganzen Ding ist, wir haben hier zwei Hänger, die zu Hause rumhängen und plötzlich ist eine Zombie-Apokalypse und die sind die Letzten, die es merken. So, das wäre so
das
der Elevator-Pitch.
Ein geiler Pitch, oder?
Wenn man das so sagen würde, ne?
Also das ist genial, würde ich sagen.
Ja, und das ist halt genau das Thema. Also sie merken es natürlich dann doch irgendwann, dass eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, eine Zombie-Epidemie und versuchen dann natürlich alle, die ihnen lieb sind, zusammenzusammeln, sich irgendwo zu verstecken und auf Rettung zu warten. So, und dazwischen kommt es natürlich zu allerlei ulkigen Situationen. Es geht dann halt darum, irgendwann die Mutter von Sean und den Stiefvater, gespielt von Bill Nighy, einzusammeln und natürlich die Freundin und deren Freunde wiederum, mit denen sie abhängt. Und am Ende bildet sich dann so eine kleine Party, so eine kleine Gruppe und man versucht in die Stammkneipe sich zu flüchten, weil das der einzige Ort ist, der denen einfällt. Wo es irgendwie Essen und Trinken gibt und eine Waffe, weil da hängt so ein altes Gewehr am
Tresen. Ja, da wird
das
wieder bestimmt funktionieren, so ungefähr.
Ja, und das ist ja so diese Frage, die man sich ja immer, die ich mir zumindest schon häufig mal gestellt habe, wenn jetzt so eine Zombie-Epidemie wäre, wo würde ich denn hingehen?
Was machst du dann?
Ja. Wo wäre mein Place to be? Und vielleicht gehe ich auch in meine Stammkneipe, aber die ist, ich weiß nicht, ist nicht so gut.
Zu exposed.
Zu exposed, ja. Du
brauchst einen Bunker.
Ja, und das Ganze ist einerseits natürlich eine Comedy, andererseits aber auch ein Zombie-Film, der sich durchaus auch ernst nimmt. Also da ist auch nicht zimperlich. Also da ist auch, ordentlich Splatter dabei und auch die ein oder andere Entscheidung, die da getroffen werden muss. Wir haben so diese klassischen Motive, jemand aus der Gruppe wird gebissen, was machen wir jetzt, ne? Müssen wir den jetzt hier hinrichten, müssen wir ihn zurücklassen, Also all das findet auch statt. Dann haben wir aber auch eine Art Romantic-Comedy irgendwie ein bisschen drin, weil es geht darum, dass sich Sean und Liz natürlich wieder irgendwie annähern müssen. Und natürlich dass Sean quasi dank der Zombie-Epidemie seine Motivation findet, etwas zu ändern.
Mal endlich,
ne?
Seinen Arsch hochkriegt.
Seinen Arsch hochkriegt.
Irgendwas zu machen, außer zu Bier machen. Zu saufen.
Und genau. Und das ist ja irgendwie schön, ne? Also da ist so viel drin. So viel Charakterentwicklung halt vor allem. Es ist wirklich eine stumpfe Comedy sein. Es würde wahrscheinlich auch funktionieren. Aber dadurch, dass du halt, dass da auch so viel Charakter drin ist. Auch wieder, wie bei Incredibles. Das macht es irgendwie dann doch wieder, hebt es so ab von klassischen, sag ich mal, Genre-Parodien.
Ja, und das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Dass es da, also,
ja, der Titel ist halt auch so geckig, dass man denkt, okay. Ja,
genau, und ich mag diese Persiflagen, diese, was war das denn nochmal? Not another Teen-Movie und diese Scary-Movie-Sachen und so. Was so wirklich voll auf die 12 mit den Gags und so, ne? Also es ist so albern ist. Das mag ich natürlich überhaupt nicht. Deswegen, und ich habe immer gedacht, Shaun of the Dead, weil es ja eine Genre-Persiflage im Prinzip ist, von Zombie-Filmen, wäre auch so. Ist aber überhaupt nicht so. Also ich fand den wirklich sau lustig und habe mich gefragt, warum ich den nicht vorher schon mal gesehen habe. Weil er ist wirklich super gemacht und die Comedy kommt aus dem Inhalt. Wie geil einfach das ist, dass er das nicht schnallt, dass da eine Zombie-Apokalypse ist, weil er die Augen nicht aufmacht, weil er einfach so richtig hängerig da immer den gleichen Weg läuft jeden Tag. Dann kriegt er überhaupt nicht mit, dass der Nachbar, der da am Zaun festhängt und ihm winkt, vermeintlich, gar nicht winkt, sondern dass das ein Zombie ist. Weil er halt einfach so mit Scheuklappen durch die Welt läuft und das ist witzig. Das ist einfach eine total witzige Idee auch, ne? Und dass sie immer in diesen Pub gehen und dass sie jetzt nochmal in diesen Pub gehen, also dass das große Ziel ist, in diesen Pub zu kommen und wie jetzt überhaupt diese zwei Hänger ohne Internet oder sonst irgendwas versuchen, sich einfallen zu lassen, was denn jetzt überhaupt zu tun ist, bis sie auch rausgefunden haben, ne, dass sie den Zombie irgendwie am Kopf treffen müssen und so. Dann bewerfen die einen, dann haben die einen im Garten irgendwie und bewerfen den mit verschiedenen Sachen, kommen in so einer großen Kiste Zeug raus und gucken, was funktioniert. Also es ist total, total bescheuert und auch richtig witzig. Also, und sowas habe ich, so eine Art von Comedy, ich weiß nicht, ob ich was Vergleichbares schon mal gesehen habe. Also ich fand das wirklich erfrischend. Und überraschend, weil es hat so eine gewisse Coolness auch, aber in lustig. Also so ein bisschen wie so ein Guy Ritchie-Ding, so ist das auch gemacht, teilweise von dem Bildlichen her. Nur um witzig zu sein. Ne? Also diese zwei Jungs, die sind überhaupt nicht cool, aber in ihrer Nicht-Coolheit sind die super cool dann wiederum. Verstehst du, was ich meine? Wie die beiden Hänger bei Kevin Smith im Videoladen, die sich den ganzen Tag unterhalten. Ja. So richtige Deppen einfach. Aber das sind welche von uns, weißt du? Man kann die gut verstehen.
Voll. So. Ja, es ist wirklich. Also, das ist natürlich sehr viel Edgar Wright zu verdanken. Klar, auch dem Drehbuch, das er zusammen mit Simon Peck geschrieben hat, aber das Timing ist, also da gibt es wenige, ich würde sagen, eigentlich niemanden, der das im Comedy-Bereich so drauf hat wie Edgar Wright. Was den Schnitt angeht, und das ist wirklich sowas von on point, das ist unfassbar, das ist wirklich, das grenzt an Perfektion, wie teilweise da Sachen montiert sind, das ist, also dadurch entsteht so viel Lustiges, wie Szenen gestaged sind, wie das aufgebaut ist, wer sich wann bewegt, das ist, also auch Musik, die da noch mit reinspielt und es ist alles, das hat er ja irgendwann später auf die Spitze getrieben mit Baby Driver, wo das wirklich dann so, hat er da das mal so als Tech-Demo, sag ich mal, so einmal rausgehauen, als Proof of Concept, aber das ist wirklich hier schon zu sehen und das ist ein Erstlingswerk, das muss man sich immer mal wieder vorstellen, der ist schon so polished. Also ist jetzt nicht, der hat jetzt nicht so dieses.
Also ich meine, du siehst, dass da nicht unendlich viel Geld da war. Es ist ein reduziertes Set immer, reduzierte Anzahl, also ein Ensemble-Cast ist auch wirklich sehr abgezählt und so. Also man merkt schon, das ist jetzt kein unfassbar teurer Film gewesen, aber die haben genau an den richtigen Stellen Also die haben für genau die richtigen Stellen das Geld ausgegeben. Oder auch, die haben an Stellen gespart, wo es auch völlig, völlig in Ordnung war. Ne? Also da ist halt auch nichts Überflüssiges dran, so irgendwie.
Stimmt, da ist überhaupt kein Fett dran. Und ich finde, das ist, der ist, also wenn du jetzt mal, wir haben jetzt schon Guy Ritchie gesagt und Quentin Tarantino, wenn du jetzt mal Guy Ritchie, zum Beispiel Bube, Dame, König, Gras hier als, sag ich mal, ersten Film oder Reservoir Dogs bei Tarantino, da war, man hat, der Film, der danach kam, Pulp Fiction oder Snatch, die waren dann immer so, okay, ich habe jetzt gezeigt, was ich kann und jetzt habe ich das Geld und mach's mal nochmal richtig und die waren dann, werden allgemein immer so als die, die großen Werke dann gesehen. Ja, die anderen waren auch schon gut. Und hier ist es aber, finde ich, aus dem Stand schon so hochwertig und so gut. Ich finde, bin auch, ich finde Hot Fuzz noch besser tatsächlich.
Ja,
aber
den muss ich mir demnächst mal angucken, weil vor dem habe ich mich natürlich auch dann gesträubt. Den
nicht. Den musst du jetzt eigentlich direkt, eigentlich müssen wir ausmachen und musst du direkt gucken. Da reden wir erst in 3 Jahren drüber. Aber den finde ich ja noch besser. Der ist, also auch da ist der zweite dann wieder noch mal ein bisschen höher, aber ich finde trotzdem das Niveau, gerade von der Arbeit von Edgar Wright und dem, dem Cutter, Chris Dickens war das in dem Fall, das ist schon unglaublich hoch und ist schon richtig stark. Also da sind so viele tolle Szenen. Es gibt diese eine Szene, wo sie den Plan schmieden und dann so mehrere Szenarien durchgehen. Das ist erstmal schauspielerisch total lustig gemacht, wo sie sagen, okay, wir sammeln die ein, dann gehen wir dahin, holen die, holen eine Knarre, gehen dahin und verstecken uns. Dann sagen, nee, das ist eine doofe Idee. Lass uns das so machen. Und dann zählen sie immer so auf, was sie alles machen wollen. Und das ist so super geschnitten und gespielt, das in sich ist schon so, das wäre schon ein Sketch. Als Sketch würde es schon direkt funktionieren. Total klasse. Und auch hinten raus, alles, was im Winchester, in diesem Pub passiert, die ganze Szene mit Don't Stop Me Now und so.
Das
so bescheuerte Sachen. Und ja, auch was du gesagt hast, diese erste Szene, wo die Epidemie tatsächlich ausgebrochen ist. Es gibt vorher immer so Hinweise, die auch total toll gestreut sind, wo man immer nicht genau weiß, ist das jetzt ein Zombie oder ist es einfach nur ein Typ, der rumhängt und irgendwie
er selber auch
ist.
Immer steht dann auf einmal in der Tür und wankt so und dann brauchst du erstmal einen Moment, um klar zu werden, ach so, der ist nur ein Hänger und der ist müde und der gähnt jetzt. Aber es sieht aus so, ne, von der Einstellung her, als könnte der jetzt auch zu den Bösen gehören, weil er ein Zombie geworden ist. Also es ist wirklich pfiffig gemacht.
Und dann die erste Szene, wo er wirklich rausgeht und wir sehen, okay, shit hit the fan, so, alles ist hinüber, aber er es halt gar nicht mitbekommt. Das ist ja auch, so ein Longshot, den gibt es vorher im Film schon mal, da wird uns schon mal gezeigt, hier, das ist seine Daily Routine irgendwie, ich gehe hier zum Laden, hole mir was zu fressen und gehe wieder zurück und setze mich auf die Couch und zock. Und das passiert dann da nochmal, nur alles drumherum hat sich halt komplett geändert, aber er kriegt halt nichts davon mit.
Ja.
Weil vorher die Leute halt auch schon alle komisch waren.
Die waren
vorher
ist
alle auch schon Zombies. So. Das
die
wird
Message,
auch schon in der Anfangs- Szene in den Credits, Opening Credits schon so deutlich, da zeigt Edgar Wright so ganz viele Menschen in London, die halt irgendwie so auf ihr Handy gucken, einfach also wie halt Zombies, ne, oder einfach nur so ihre Daily Tageswerk nachgehen und alle irgendwie so ein bisschen leer und seelenlos aussehen, sag ich mal. Das ist ja auch das, was schon in vielen Zombie-Filmen ist ja auch immer so eine Gesellschaftskritik, gerade so in den alten Filmen auch schon so mitgeschwungen und das ist hier auch wieder dabei. Aber hier ist das natürlich zum, wir sind dann eine von denen. Gehen auf die Reise mit einem von denen, die jetzt nicht die großen Helden sind, sondern auch so Lurchis.
Die Normalos sozusagen. Die normalen Hänger. Ja, ich fand wirklich stark, wirklich stark.
Ja, dieser Callback-Humor auch, dass du immer wieder Sachen hast, die dann später nochmal auftauchen, dann als Gag funktionieren.
Ja.
Großartig. Das geht auch über die Filme hinaus. Es gibt auch immer wieder Sachen, die später in anderen Filmen dieser Cornetto-Trilogie nochmal auftauchen. Großartig.
Du weißt nicht zufällig, einmal ganz kurz, ob Cornetto tatsächlich da irgendwie Geld reingebuttert hat oder so? Oder ist das einfach so passiert,
Ich glaube, die heißen mittlerweile, glaube ich, auch anders. Ich glaube, die heißen mittlerweile irgendwie Blood and Ice Cream Trilogie oder irgendwie sowas.
Das habe ich wohl
Aber ursprünglich Cornetto-Trilogie, das war wahrscheinlich so der inoffizielle Name, den er selbst seiner Trilogie gegeben hat.
Okay.
Ja, immer ein Cornetto irgendwo, also Sean geht hier zur Bude und holt sich ein Eis, ein Cornetto.
Das
taucht wohl in jedem Film, taucht irgendwo mal ein Cornetto auf.
Ach so, okay, verstehe.
So als kleinen Gag.
Ja, Also ich finde es super, alles, was du schon hervorgehoben hast, auch die Machart, und das ist besonders und neu und erfrischend, wo da auch der Humor herkommt und so, ne? Ich habe allerdings ein kleines Wermutströpfchen. Aha. Eine Sache hat mir nicht so gut gefallen. Kannst du dir denken,
was? Das Ende.
Was? Nee, das Ende fand ich super. Es ist die Liebesgeschichte.
Ja.
Da habe ich wirklich gedacht, in der ersten halben Stunde, da habe ich mich wirklich noch umgedreht und gesagt, ey, sag mal, kann der die mal fallen lassen? Weil die nervt ja so sehr, die Alte. Bin ich nicht dein? Oh, dann trennt euch doch. Also dafür habe ich wirklich keine Geduld mehr. So irgendwie alt, wie ich jetzt bin. Dass dann da Leute offensichtlich zusammenbleiben. Und also ich sehe das, ich fühle das nicht direkt von Anfang an, dass die sich wirklich lieben und zusammengehören, ja, und jetzt dann nur so ein paar Schwierigkeiten überkommen müssen. Später wird das deutlich, aber in der ersten halben Stunde denke ich die ganze Zeit nur, er ist genervt von ihr und will nur seine scheiß Ruhe haben.
Sie ist genervt von ihm.
Und sie will die ganze Zeit irgendwie, dass er irgendwie was Tolles macht und sie ausführt und keine Ahnung. Ja, dann sucht euch doch andere Leute. Dann geht doch weg voneinander, ne? Also das fand ich so, dann lasst euch doch, dann warum, why bother, ne?
Ja.
Warum soll man sich damit befassen, warum soll man sich damit abgeben? Da hat doch keiner die Geduld mehr für, irgendwie für so Kleinigkeiten und so Streitereien. Da muss sie einen Blumenstrauß kaufen, weil sie das gerne möchte. Und aber für sie passt das dann auch irgendwie nicht so alles richtig. Also das ist, wie gesagt, das erste Drittel. Da finde ich das eher so ein bisschen nervig und hatte gehofft, dass sich das auserzählt schnell, dass das beendet wird, dass das nur so eine Randerscheinung ist. Aber tatsächlich ist diese Liebesgeschichte ja wichtig für den Verlauf, ja, auch, ne? Und ja, gewinnt nochmal wirklich an Bedeutung und gewinnt auch an Tiefe. Und später habe ich da ein bisschen mehr Verständnis für, dass sie doch zusammen sein wollen, dass sie sich mögen anscheinend. Das hat, also so toll wie Edgar Wright inszeniert, muss ich sagen, hat er das am Anfang für mich nicht geschafft, das zu inszenieren, dass die beiden sich wirklich, wirklich mögen. Dass sie sich mögen, aber möchten irgendwie nur aus dem anderen das Beste rausholen, was ja auch alles legitim ist. Sondern am Anfang habe ich einfach gedacht, die gehen sich wirklich einfach nur tierisch auf den Sack, gegenseitig.
Ja. Ja gut, die haben ja, theoretisch machen sie ja Schluss auch in dem Film ganz am Anfang.
Ja.
Also es ist ja eher so ein, ich versuche sie zurückzugewinnen, Ding irgendwie.
Aber warum? Ne? Die also hat den doch nur genervt, habe ich mich da gefragt.
Keine Ahnung, die Liebe.
Wenn du lieber alleine in den Pub abhängen willst, dann geh doch alleine in den Pub lieber. Aber ja, ja, kann man auch nicht ewig machen, ne? Alleine im Pub abhängen.
Aber stimmt, am Ende ist das dann schon alles glaubwürdiger. Ich finde ja auch, das Ende wirklich, da wird es dann auch echt emotional auch. Also ja, muss man das auch für so eine Comedy, das musst du auch erstmal schaffen, das auch noch unterzubringen, dass es halt auch nicht dann kitschig oder komisch wirkt oder out of place, sondern es ist wirklich die Sachen, die Schicksale, die da. Also nicht alle, aber ein paar, die sind schon echt hart und auch nachvollziehbar. Und das ist nicht ohne. Und dann gleichzeitig aber kommt auch wieder Humor rein, der das aber dann nicht bricht oder nur kurz bricht.
Ja, ja.
Das ist auch wieder eine Kunst, die zum Beispiel der Kollege Rian Johnson leider nicht beherrscht. Nämlich ernste Szenen, da kann man Humor reinstreuen, aber es sollte halt kein Armfurz-Gag sein, also kein Niveau eines Furzkissens, sondern sollte schon etwas feinfühliger sein. Und das klappt hier auch gut. Also
das
auch da
ich auch.
Überzeugt, ja. Ha, wir überschlagen uns hier total.
Ja, also
aber wo es angebracht ist, muss man es auch machen.
Ja, also ich fand den klasse und ich gucke mir jetzt, ich gucke jetzt mal, wo es Hot Fuzz zu streamen gibt und ziehe mir den auch rein.
Ja, auf jeden Fall. Also den dritten Teil, den mag ich auch, der ist so ein bisschen, das ist aber wieder, den würde ich so auch als auf Platz 3 einranken, sage ich mal. Mhm. Der ist auch ganz nett, aber die ersten beiden, also gerade den zweiten finde ich halt nochmal, der ist für mich halt eine der, wenn, also Top 3 Comedies of all time. Also der ist wirklich so großartig. Tipp für alle, die des Englischen mächtig sind, versucht den auf diesen Film auf Englisch zu schauen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil die sprechen wirklich so ein cooles Straßen-Britisch-Englisch so, das ist manchmal ein bisschen sperrig. Auf Deutsch funktioniert der auch, aber natürlich ist das, wie häufig gerade bei Comedies, bleibt dann einiges liegen.
Mm.
Auch so, was so das Wording angeht und
das Timing. Das hat mich auch sehr geärgert. Ich musste den auf Deutsch gucken. Und ich gucke halt nie eigentlich die Filme auf Deutsch, sondern immer am liebsten im Original, gerade sowas, gerade britische Sachen, weil die immer nur so ein bisschen besonderen Charme dadurch kriegen, ne, durch den Dialekt. Musste ich leider auf Deutsch gucken. Aber trotzdem trotzdem fand ich den klasse, ne? Also.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, also absolute Empfehlung. Guck mal, da hast du zwei Hauptfilme gesehen, die du noch nicht kanntest, die du super fandest. Ist doch schön.
Ja, da bin ich auch, habe ich mich auch sehr gefreut.
Dann war's das für uns. Machen wir noch eine Filmchallenge?
Ich glaube, ich würde die Filmchallenge hinten dranhängen, wobei es sein kann, dass wir ganz kurz nach recherchieren müssen. Und zwar bester Film des Jahres 2000. Was beenden wir jetzt gerade? 2004.
2004.
Was ist unser Lieblings? Das ist diesmal nicht so einfach. Diesmal gibt es keinen Harry Potter, ne? Nicht Harry Potter. Herr der Ringe. Sorry.
Okay, da muss ich auch
mal.
Boah,
ich glaube, irgendwie war es ganz am. Ich glaube. Am Anfang war viel los. Vergiss mal nicht, es war dieses Jahr.
Ja, ich würde sagen, machen wir Top 3 Filme vielleicht und dann legen wir uns am Ende einfach auf einen fest.
Ja, okay, also drei Filme, die es für mich, die Ewigkeit überdauert haben. Also viele gute Filme waren dabei, ne? Big Fish, Kill Bill 2, Before Sunset beispielsweise. Meine drei Finalisten sind aber Butterfly Effect, Troja und Vergissmeinnicht, weil die alle drei wirklich einen nachhaltigen Effekt hatten. Die habe ich über die Jahre oft gesehen und oft drüber gesprochen und oft nochmal drüber nachgedacht und so. Also die haben mich wirklich noch lange danach irgendwie auch beschäftigt. Zusätzlich dazu, dass sie in dem Moment mich gut unterhalten haben. Troja und Vergissmeinnicht hatten wir sogar in der gleichen Folge. Also es war ja wirklich ein Brett von einer Folge. Ich glaube, ich würde mich dann mit mir selber auf Vergissmeinnicht als Top-Film 2004 einigen, weil der wirklich als Liebesfilm wirklich die Ewigkeit überdauert hat, als dieser eine von ganz wenigen nicht kitschigen, aber richtig guten, interessanten, spannenden Liebesfilmen. Davon gibt es nicht so viele. Butterfly Effect ist auch special, aber ich glaube, ich würde mich für Vergissmeinnicht entscheiden, tatsächlich.
Ja, also bei mir wäre Troja auf jeden Fall auch ganz weit oben. Und auch hier aus diesem Monat, also Team America und Shaun of the Dead, finde ich auch beide super Filme. Ich würde jetzt noch Collateral in den Raum werfen. Das wäre so, der würde meine Top 3 mit Troja und auch vergiss mal nicht vervollständigen. Und ich kann da auch nichts anderes sagen. Das ist einfach ein überragender Film und auf jeden Fall der beste Film des Jahres 2004. Also,
du entscheidest dich auch? Boah, ja, das ist das erste Mal in diesen ganzen Jahren, Franz, dass wir uns dass wir wirklich das Gleiche genommen haben. Das finde ich
ja bei den Challenges. Wir hatten auch Terminator 2 als besten Film.
Oh ja, stimmt. Da waren wir uns auch einig.
91, 92, weiß ich nicht mehr.
92.
Ja.
Ah, hast du recht.
Ja, nee, ich könnte jetzt aus Gag Troja nehmen, aber nee. Vergiss mal nicht.
Vergiss mal nicht. Das ist stark.
Ja. Der überragt alles.
Ja, finde ich auch. Besser Film.
Ist jetzt schwer, weil man gerade so aus dem Eindruck von Shaun of the Dead und so rauskommt. Ich denke, ja, ist auch ziemlich weit oben, aber, ja. Aber vergiss mal nicht. Nein, ist
unvergesslich.
Ja, super Film. Überragender Film. Wenn ihr nur einen Film aus 2004 gucken wollt, dann den.
Ja, genau. Also wenn man das als Vorgabe setzt, dann auf jeden Fall. Das stimmt so. Ja, das war das.
Das war das. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und hören uns im nächsten Monat wieder.
Genau, im neuen Jahr, ne? Also, einen guten Rutsch euch, macht's gut und wir hören uns. Alles Gute.
Filmzeitreise.